Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu der neuen Geek Talk-Folge. Heute Abend mit der Nummer 4715. Und wir sind wieder zu dritt. Yippie, Schweinebacke. Hallo, Tobi hat gegrinst.
Ich habe mich geräuspert. Das war das vornehme Podcaster-Räuspern. Einen wunderschönen guten Abend. Und der dritte im Bunde ist der Achim, der sich gerade, denke ich, in Dortmund befindet.
Und grinst.
Dann warst du der Grinser, nicht der Tobi. Ja.
Ordentlich durch die Leitung gegrinst aus Dortmund.
Kann passieren.
Ja, servus.
Ja, alle zu Hause, ist das korrekt? Mhm. Das ist doch auch wieder mal was. Ja, ich würde sagen, wir starten gleich. Es gibt einen Nachtrag. Nur was Kleines. Letztes Mal habe ich ja, oder die letzten zwei, drei Male, den Ollen Kapitän beschuldigt, den El Capitan in der Beta, dass ich Probleme hatte mit hier Mumble. Lag anscheinend nicht am Captain. Heute habe ich auf 1.2.10 updated. Welche Version habt ihr überhaupt?
1.2.8.
Ach, es gibt Versionen.
Nee, sorry, 1.2.10. Ich habe auch die neueste Version.
Du bist neu.
Nee, ich bin schon 3 Jahre hier, aber das Mumble ist neu,
ja. Ja, stimmt. Deine Stimme habe ich schon mal irgendwo gehört. Der Achim hat was für eine Version?
10.11.
Hey, wo ich?
Ja, was? Heute geupdatet.
10. Nicht vom Kapitän, von Mumble meine ich.
Ich dachte, wir reden vom Kapitän.
Ja, der hat die 11er Version, genau.
Ja, muss ich ja mal gucken hier. Dann gucke ich mal über Mumble.
Das steht links oben in dem Fensterchen.
1.2.7.
Oh, du bist ja ganz aktuell.
Oh, meine Güte. Dann würde ich schleunigst mal updaten, weil zumindest schon in der 8er ein paar Features drin waren, die uns dienlich wären. Ja,
was für Features? Eigentlich. Wenigstens läuft das Ding mal.
Ja, das hat also, was. Ein guter Tipp, wenn ihr... Entschuldigung,
ich wollte gerade sagen, bei Mumble von Laufen zu reden, das ist aber schon eine sehr gewagte Aussage.
Ein guter Tipp, Achim, in dem Programmeordner die Mumble-Version, die App umschreiben, also quasi die Versionsnummer reinschreiben und dann die neue runterladen, in den App-Ordner packen und dann kannst du, wenn es die neue nicht funktionieren würde, die alte wieder booten ohne Probleme.
Also das ist ja viel zu viel Aufwand.
Ja, Entschuldigung.
Dann läuft doch alles.
Machen wir's. Du never change a running system, oder ich sage mal so
schön. Ja, eben. Und ich meine, der hat mir auch nie aufgefordert zu updaten. Und wenn er mich nie auffordert, dann update ich auch nicht.
Das macht Mumble grundsätzlich nicht, ja, wenn es nicht so konfiguriert ist.
Und ich mache das grundsätzlich nicht, wenn es mich nicht auffordert. Da haben wir das Problem.
Ich schreibe mal hier kurz, bitte update mich.
Wenn es danach geht, dann wäre ich heute noch auf Windows XP. Mumble.
Was ist das für ein billiger Trick?
Ich hab's versucht. Wir haben in den letzten beiden Folgen einiges an Kommentare bekommen. Ich habe die während meinem Kroatienaufenthalt jeweils freigeschaltet, relativ, in Anführungszeichen, zeitnah. Vielen herzlichen Dank. Wir werden auf die Kommentare zum einen schriftlich und zum anderen dann in einer der nächsten Folge drauf eingehen. Auf jeden Fall vielen Dank für das zahlreiche Feedback von euch, lieben Hörer. Dann haben wir zu danken. Der Roland hat uns eine Spende hinterlassen im Geek Talk. Vielen, vielen Dank an der Stelle.
Ja, da schließe ich mich an, weil er hat mir auch direkt nochmal eine Spende hinterlassen. Er hat quasi doppelt gespendet. Nicht doppelt, sondern was auch immer. Er hat jedenfalls im Geek Talk eine Spende dagelassen und er hat auch bei mir auf den Spenden-Button geklickt.
Den Falco habe ich leider nicht getroffen an der IFA. Da wollte er mir noch ein paar Lego übergeben. Jetzt habe ich während meiner Abwesenheit ein Paketchen, ein kleines Kuvertchen bekommen mit 3 tollen Lego-Simpsons-Figuren, die ich noch nicht habe. Da freue ich mich sehr drüber. Bilder dazu gibt's nächstens in diesem Instagram.
Ja, du hast noch was vom Lego.
Manchmal. Dann habe ich ein kleines Update, SSL-Zertifizierung. Tobi, kannst du das kurz erklären?
Ich soll das erklären? Ja. Ich soll es in kurze Worte fassen, oder was?
Ich probier's mal, ja.
Das ist im Endeffekt ein Verschlüsselungsverfahren, das, wie soll ich das jetzt in einfachen Worten, ohne jetzt auszuholen, erklären, zwischen Server und zwischen der Webseite zwischengeschaltet ist, mehr oder weniger, also die Datenübertragung.
Genau, liebe Kinder und andere, die da im Internet rumschwirren. Wenn ihr auf Webseiten Daten eingibt und die Seite nicht verschlüsselt ist, kann das grundsätzlich so ziemlich jeder mitlesen, der ein bisschen was Grips in der Birne hat und von Nullen und Einsen was versteht.
Naja, der muss sich schon um die Sache kümmern, auch eine gewisse kriminelle Energie haben und noch zwei, drei andere Punkte.
Es müssen eben ein bisschen Grips dahinter sein und eben, wie du sagst, kriminelle Energie oder Neugier an der Materie haben. Aber grundsätzlich ist es so möglich und die Internetgemeinde will ja, also zumindest die das Internet antreiben, möchten ja, dass das Ganze verschlüsselt wird. Böse Zungen behaupten, dass man zusätzlich noch Geld abholen kann bei den lieben Webseitenbetreibern. Wir haben nächstens eben so ein SSL-Zertifikat. Das ist das unterste, das kleinste, was es gibt. Beim Hoster Hostpoint, wo wir das Ganze hosten, ein Teil der Blogs und der Podcast zumindest, die geben das kleinste Zertifikat ab sofort, also seit gestern, kostenlos raus. Das schon mal ein Dankeschön an der Stelle.
Gut, gut.
Gut, und jetzt erklärt der Tobias nochmal für einfache Gedankengänge wie meine. Oder haken wir das Thema ab?
Das war doch schon sehr elementar erklärt.
Also, ich hätte was das ist, meinst
mehr
du?
Mehr erwartet. Ich weiß ja, was es ist. Ich wollte ja nur vom Tobi ein bisschen hier Grundsatz. Ich weiß, was weiß ich.
Ja.
Ich glaube, wir gehen Thema weiter. Vielleicht will ja der eine oder andere Hörer dem Tobi unter die Arme greifen und das in die aktuelle Folge Geek Talk 4715 in die Kommentare schreiben.
Ich weiß, was es ist, aber ich weiß nicht, wie ich es einfach erklären kann, so dass es jeder versteht.
Genau, eben, es geht mir gerade ähnlich, weil in zwei, drei Sätzen ist es relativ kompliziert.
Genau.
Eben, wie gesagt, dass die Verbindung zwischen euch und der Webseite, wo ihr da eben drauf geht, wie dem Geek Talk zum Beispiel, dass das Ganze dann verschlüsselt abläuft, dass da die Daten nicht ausgelesen werden können.
Ja, obwohl, ist ja gut, hat ja jetzt jeder verstanden.
Ja, gut, obwohl wir gerne ja mal eine Sonderfolge zu SSL-Zertifikate machen könnten.
Ja, da haben
können wir.
Ja, dann sind wir uns doch einig.
Kann der Tobi das unten kurz in die Internas schreiben?
Das kann ich machen.
Das ist nett von dir. Dann haben wir es nicht vergessen. Ja. Sofern das mal gewünscht wird. Vielleicht können da auch die Hörer mal einen Kommentar abgeben, ob das gewünscht wird. Oder vielleicht können sie es uns einfach in ein paar Sätzen reinbringen. Wäre doch auch was.
Ja, aber lasst euch doch nicht einfach von mir trollen hier.
Ja, schlimm. Jetzt haben wir schon Trolle Inside.
Also wenn man gut getrollt wird, dann merkt man es nicht. Und wir haben es noch nicht mehr gemerkt.
Schlimm. Gut, Rachim, genau. Im Poughkeepsie-Netzwerk gibt es ja diverse Blogs und da gibt es Möglichkeiten, zum Gastbeitrag zu schreiben. Wollte ich wieder mal erwähnt haben. So ein paar Beispiele sind verlinkt bei uns in den Shownotes. Und durch den Aufruf, den ich da vor den Ferien noch gemacht habe, kam auch schon das erste, der Jan, ein netter Herr aus dem Österreichischen, hört, glaube ich, heute auch live zu, wenn es mich nicht irrt, der wird ab sofort einen Bereich in den Testberichten im Bereich Gaming übernehmen, auf dem Poughkeepsie-Blog. Gibt also nächstens mehr zu lesen in dem Bereich, für denjenigen, den es interessiert.
Okay, ich habe jetzt gerade auf den Link geklickt und jetzt komme ich auf einen Solo-Touren-News-Blog. Hast du da einen falschen Link eingebaut?
Da habe ich einen falschen Link eingebaut.
Aber der Blog hört ja auch, ne?
Der gehört mir auch, genau, das ist... Der gehört zur Stefanie. Die hat da jetzt schon drei Beiträge geschrieben über ein Festival, das in Solothurn stattfand.
Genau. Ich wollte ja nur mal kurz erwähnt haben, dass der Link falsch ist.
Dankeschön. Ist schon korrigiert. Weil wenn die Sendung online kommt, wird wahrscheinlich schon sein erster Bericht online sein. Dann wird das dann korrekt verlinkt sein.
Okay.
Achim, du hast heute einiges an Themen mitgebracht und ich würde sagen, lass mal los.
Ja. Auf Facebook gibt es jetzt die Facebook-Notes. Hat die schon einer von euch ausprobiert?
Ich höre das zum ersten Mal heute. Aber du wirst uns bestimmt berichten, was man damit machen kann.
Ein Kollege hat mich aufgefordert, da mal reinzuschauen. Und ich habe da was angeschaut, aber mich nicht damit befasst, weil ich hatte ein bisschen was anderes im Kopf.
Ja, ihr könnt jetzt auf Facebook in schöner... wie sagt man es, in einer schön verpackten Form könnt ihr jetzt auf Facebook auch bloggen, in dem Sinne, oder euren Content veröffentlichen. Jenseits von so schäbeligen Status-Updates mit Fotos und Text. Also ihr könnt richtig schön mit einer heller Grafik, so ein bisschen so wie auf Medium, da längere Texte verfassen.
Und das kann jeder oder ist das auch wieder nur den VIPs vorenthalten?
Ich glaube, das wird ja so langsam freigeschaltet.
Nach und nach.
Ja. Und witzigerweise ist, glaube ich, auch vorletzte Woche wurde halt auf LinkedIn das LinkedIn Pulse auch für diverse Leute freigeschaltet und diverse Marketingagenturen haben auch bekannte und weniger bekannte Blogger aus Deutschland angeschrieben. Sie möchten doch auf LinkedIn. ja, man vertut sich halt schnell bei den beiden. Man möchte da doch auch bloggen und gucken und tun. Dann kam jetzt Facebook Notes und ja. Das ist halt die alte Geschichte, ne? Sieht schön aus, kann man machen. Ich würde es maximal für die Zweitverwertung machen. Vielleicht immer noch ein längerer Text, schön aufbereitet, aber vielleicht ein bisschen gekürzt und lieber den Originaltext in großer Ausführlichkeit mit ganz viel Inhalten auf meinem eigenen Blog veröffentlichen.
Das sehe ich genauso. Also ich finde, man sollte sich nicht nur auf Facebook als Plattform verlassen, weil man auf der eigenen Plattform hat man seine Daten ja mehr oder weniger unter Kontrolle und man hat man ist Herr über seine eigenen WordPress-Instanz, sage ich jetzt mal.
Ganz wichtig, macht eure Backups.
Zum Beispiel. Also ich würde jetzt nicht exklusiv all mein Content auf irgendeiner Plattform raushauen, die ich nicht unter Kontrolle habe.
Ich kenne ein paar, das ist vor allem im Bereich Mode- und Beauty-Blogger, die machen das komplett auf Facebook, also auf Facebook-Seite und auf Instagram. Ihr ganzes Zeugs. Und das ist etwas, was ich nicht verstehe, weil die müssen irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, zugehen oder ihre Regeln ändern und dann ist das Zeugs weg.
Das mag vielleicht aber auch noch andere Gründe haben. Vielleicht fehlt ihnen die technische Kompetenz, selbst jetzt eine WordPress-Instanz aufzusetzen etc. Das können ja viele Faktoren mit reinspielen in diese ganze Geschichte. Ne?
Blogger.com, WordPress.com?
Ja, gut, aber
Sie wissen, Sie möchten es nicht.
Ja, aber also von denen, jetzt selbst nach WordPress gehst und bei denen das hostest, hast du es ja auch nicht unter deiner eigenen Kontrolle, weil es ja nicht auf deinem Server liegt.
Aber zumindest schon mal so, dass du es exportieren kannst jederzeit.
Ja, und es ist auffindbar, weil wenn es auf Facebook ist, ist es leider ja auch nicht so einfach zu googeln.
Und Google darf ja in Facebook nicht rein, genau.
Stimmt, ja.
Das finde ich sogar noch noch ein viel wichtigerer Punkt, weil ich halt ganz viele Leute einfach nicht erreiche. Egal, ob mir der Content jetzt gehört oder irgendwann mal weg ist oder nicht oder sonst wie, was auch nochmal eine Diskussion ist, aber ich bin gar nicht auffindbar.
Mhm. Das stimmt.
Ansonsten berate ich aber auch gerne sehr viele Modebloggerinnen oder Beautybloggerinnen, falls sie da Bedarf haben an einer eigenen Präsenz.
geektalk.ch/team, da findet ihr die Kontaktdaten zu dem jungen Herrn Achim mit Name.
Der Modebloggerberater. Ah ja, gut.
Ja, man muss halt gucken, was möglich ist.
Man muss seine Nische finden.
Modebloggerinnen. Ich habe mich ja jetzt hier auf die Zielgruppe Frauen beschränkt, wo ich glaube auch der größte Markt der Modeblogger erreichbar ist.
Och, da hast du so ziemlich
ja, aber viele. Es gibt genau. Auch Modeblogger, also das soll es auch.
Klar gibt's sie auch, aber ich will ja die Masse erreichen.
Das stimmt, okay, da hast du recht.
Hast du es schon mal ausprobiert, Achim?
Ich habe es mir angeguckt, aber hatte auch kein Interesse, es auszuprobieren.
Facebook Notes abgehakt, genau. Oder?
Witzigerweise mache ich ja jetzt den anderen Weg auf meinem seit einem Jahr in der Mache seienden Webpräsenz für meine eigentliche damalige Beratungstätigkeit, die sich jetzt auf meine Vortragstätigkeit beschränkt, da ich ja so viel für die erste digital mache. Da werde ich jetzt wahrscheinlich dann auch nochmal einen Blog aufsetzen, weil ich gemerkt habe, dass ich sehr viele Links, die ich teile auf Facebook, auf meiner Seite auch entsprechend ausführlich kommentiere und die eventuell sogar noch ausführlicher kommentieren könnte. Und dementsprechend das dann auf meinem Blog widerspiegeln möchte. Also, dass ich nicht nur eigenen Content mache, sondern schon auf anderen Content verweise und den, ja, sagen wir es mal so, kommentiere.
Du hast, um dich ganz kurz zu unterbrechen, vor gerade erste digital erwähnt, wer in der letzten Woche, ich glaube 2 Wochen nach ihm sind das, ein neues iPhone oder auch sonst ein neues Smartphone gekauft hat, www.geektalk.ch, schaut mal in die Sidebar, da gibt's was namens Handyschutzbrief.
Okay, der Werbeblock, danke.
Ja, ich denke, das ist auch gerade, wo Apple jetzt die Apple Care Preise erhöht hat, eine sehr interessante Alternative zu der hauseigenen Geräteversicherung von Apple.
Genau, also schön, dass ihr es erwähnt, ohne dass es abgesprochen ist, dass freut mich umso mehr, weil witzigerweise genau mit der gleichen Logik haben wir auch ein Posting dazu veröffentlicht, eben weil ja Apple Care erhöht wurde und bei uns, also bei der ersten Digital, wo ich ja beteiligt bin und mitarbeite. Da haben wir den Handyschutzbrief, den man ja auch über den Geek Talk zur Unterstützung des Geek Talks beziehen kann, für je nach Modell um, glaube ich, 69 €, wenn ich mich nicht vertue, im Jahr. Mit einer ganz guten Leistung, die auch sehr viel abdeckt.
Ja, auf jeden Fall preislich wesentlich attraktiver als das Apple Care. Hm.
Zuschlagen. Also nicht auf das neue iPhone, sondern beim Handyschutzbrief.
Ja, du solltest ja erst beim neuen Handy zuschlagen und dann halt beim Handyschutzbrief, sonst nützt der es ja nicht viel.
So rum, genau. Und Achim, ich habe es vorher erwähnt, 2 Wochen ist korrekt, oder?
Was? 2 Wochen?
Innerhalb der ersten 2 Wochen muss man das machen.
Nein, innerhalb der ersten 30 Tage.
Pfui, 30 Tage,
gut. Genau, also derzeit der Handyschutzbrief, den wir da im Angebot haben, innerhalb der ersten 30 Tage. Ich hoffe, dass wir auch nochmal ein anderes Produkt haben, dass man halt auch mal ältere Geräte machen kann, aber zurzeit 30 Tage. Deswegen war es halt gerade mit dem iPhone 6S, wo ich ja später nochmal was zu sage, ganz passend.
Genau, eben, erste Digital, du erwähnt hast, und ich kombiniert mit dem, was da auf der Webseite
genau.
ist. Viel Deutsch für den Anfang. Medium, da kann man besser Deutsch.
Genau, Medium ist eigentlich das, was jetzt beim Thema bleiben, was Facebook Notes ist. Das war Medium bislang, also auch eine Blogplattform, sehr einfach gestrickt, die auch einen Zeitfaktor angibt, wie lange muss man das lesen. Oben eine Header-Grafik, sehr viel Text. Die haben jetzt in der neuen Finanzierungsrunde 57 Millionen US-Dollar bekommen, sind jetzt, glaube ich, mit 400 Millionen Dollar bewertet und haben gleichzeitig angekündigt, demnächst neue Features zu veröffentlichen. Witzigerweise, das passiert ja alles parallel. Facebook macht was Ähnliches und Medium sagt, ja, gut, wir haben dann jetzt neue Features. Und man soll da wohl jetzt in der Lage sein, nochmal ganz tolle Formatierungen zu machen und solche Sachen auf Medium. Und gut, da fragt man sich, dann ist man aber auch nicht mehr so weit entfernt von einem normalen WordPress irgendwo. Außer, dass das natürlich in sich selber nochmal so eine Art soziales Netzwerk ist, wo man halt auch Vorschläge bekommt oder Leuten folgen kann.
Wollte ich gerade fragen, wer kann Medium?
Kann das jeder? Medium kann jeder, der will, genau. Jeder mit dem Twitter-Account. Das ist auch von Evan Williams, dem Gründer von Twitter, also einem der Gründer von Twitter, der auch damals Blogger gemacht hat, was dann an Google verkauft wurde.
Was dann an Google ging.
Genau, also der war theoretisch der Erste, der eine Blogging-Plattform für die Allgemeinheit gemacht hat als Startup und veröffentlicht. Wie gesagt, das dann an Google verkauft hat und danach haben sie halt zu dritt oder zu viert, je nach Sicht der Dinge oder einzeln auch, Twitter erfunden und gegründet. Und irgendwann hat er vor 2 oder 3 Jahren Medium gegründet. Da war ich relativ früh auch dabei auf einer Einladung. Fand ich auch ganz schön gemacht und spannend. Hab dann das Interesse verloren. Und so vor einem Jahr hat das irgendwie so eine Welle nochmal geschlagen durch die deutschen sozialen Netzwerke. Und dann wollte irgendwie auch anscheinend jeder zweite Medium machen und fand das ganz toll.
Ist eine schöne Plattform. Ein paar Schweizer auch aufgehüpft, ja, vor einem Jahr circa.
Ja, ist eine schöne Plattform. Kann man bestimmt auch ein bisschen Content veröffentlichen, aber ich würde es mal als, wie bei allem, als zusätzliche Plattform ansehen. Und der dritte im Bunde, der fehlt noch dann jetzt, Twitter selber, gerade schon angesprochen. Er ist auch durch die Blogos-Twitter-Sphäre gejagt worden. Ganz schlimm, Twitter hebt die 140 Zeichen auf. Ja, alle heulen und sonst was. Und der Punkt ist, ich habe den Eindruck, es hat keiner richtig gelesen. Auf jeden Fall der Artikel, den ich da immer als Referenz anziehe von Recode aus gut unterrichteten Quellen. So, ich verstehe den eher so. Also die Tweets bleiben die Tweets. Und die 140 Zeiten sind ja zum Beispiel in den DMs ja eh schon aufgehoben. Die machen halt einfach ein zusätzliches Feature. Genau wie sie halt Anzeigen irgendwann mal hinzugefügt haben und Videos. So machen die jetzt nochmal auch so eine Art Facebook Notes und Medium, habe ich den Eindruck. Also jedenfalls ist das mein Verständnis.
So habe ich das auch verstanden.
Ja gut, und Twitter muss ja irgendwie auch jetzt ein Feature finden, wo sie jetzt nochmal so ein bisschen Impact mit erzielen oder wo letztendlich irgendwie auch mal mit Geld rumkommen mit der ganzen Geschichte. Aber es ist ja immer ja noch kein profitables Unternehmen in dem Sinne, ne?
Ja. Achso, Disclaimer noch übrigens. Ich bin ja mittlerweile, wenn ich es nicht letztes Mal schon mal erzählt habe, in Twitter investiert.
Genau, das hast du mal erwähnt.
Ach so, habe ich schon, okay, gut. Sollte man ja immer dazu sagen, wenn man schon über die Sache redet. Ja, die müssen halt Features erweitern und gut, dann haben die jetzt auch noch ihre Blogging-Plattform dazu, vielleicht.
Alle gehen Richtung Blogger. Blogger, wir sind weltberühmt und so Keine Ahnung. Tobi, du hast gesagt, Twitter will Geld verdienen oder muss Geld verdienen. Da hat Achim Twitter jetzt was Neues dafür.
Spricht er denn Tobi an oder mich?
Nee, dich. Er hat dich angesprochen. Das
hat ich jetzt mit dir angefangen.
Ja, ja, aber man muss...
Weil der Tobi das erwähnt hat.
Man muss den feinen Gesprächsverlauf aufmerksam verfolgen.
Na gut, ich dachte, er wollte verteilen.
Er wollte eine Überleitung basteln, aber das ist jetzt nicht so gelungen.
Er hat mir total verhauen, meine Überleitung, ja.
Naja, es gibt jetzt ein Buy-Button. Also man kann jetzt direkt aus einem Tweet raus irgendwelche Sachen auch kaufen. Ja, also ich persönlich bin noch nicht mal großartig belastet, in Anführungsstrichen. Also weder positiv noch negativ von irgendwelchen Twitter-Ads, die tauchen irgendwie bei mir gar nicht auf. Was wohl auch dran liegt, dass, ja, dass ich halt meistens den Tweetbot benutze, wo ich, glaube ich, keine Anzeigen angezeigt bekomme und nicht die Twitter-App und auch seltener eher noch die Webseite.
Noch nicht. Wir kommen nachher. Tobi, behaltest du das im Hinterkopf? Vielleicht weißt du das schon. Im neuen Tweetbot wird das eventuell angezeigt und oder nicht.
Also ich habe im neuen Tweetbot auch noch bis jetzt keine Werbung gesehen, aber da können wir ja nachher nochmal drüber sprechen.
Buy-Button. Das haben ja andere auch eingeführt. Pinterest, wenn ich mich nicht irre, hat das doch auch, oder?
Genau.
Und Facebook hat und oder wollte es einführen?
Ja, zumindest in den Facebook-Anzeigen gibt es auch eine Variante mit dem Buy-Button. Also.
Mit dem Buy-Button, genau. Vielleicht kurz erklärt, das ist wie ein Affiliate-Button, der dann einfach Twitter gehört. Quasi, wenn ihr dann eine, jetzt hätte ich fast gesagt, Penispumpe. Frag nicht.
Ja, ich weiß nicht, was er für Seiten noch parallel aufhat, aber okay.
Wenn ihr irgendein schönes Kleid sieht da und Twitter das mit einem Buy-Button hinterlegt und euch das Kleid shoppt, dann bekommt Twitter einen Anteil davon, vom Einkaufswagen. Ja, wechseln wir das Thema.
Ich glaube, manchmal ist es auch gut so, dass wir das Thema wechseln, ja.
Genau, genau. Achim, es ist noch dein Thema.
Ach, ich soll gar nicht mehr auf mit Twitter, ne?
Ja. Ja, überall Twitter hier.
Twitter sucht ja seit Monaten mittlerweile einen CEO und hatte ja einen der Mitgründer, den Jack Dorsey, als Interims-CEO, weil er gleichzeitig auch noch CEO von Square ist, also einem so einem digitalen Online-Bezahlungsmodell, wie man es halt nennen will, wo so ein Lesegerät aufs Telefon gesteckt wird, aber es funktioniert dann mittlerweile auch ohne oder am Point of Sale. Naja, aber lange Rede, kurzer Sinn, der wird wohl jetzt dann auch dauerhaft CEO bleiben. Anscheinend hat sich das darauf verdichtet und damit ist die Suche wohl dann vorbei. Und das Witzige ist, der wird ja nicht jetzt final CEO, sondern der war sogar schon mal zwischendurch CEO und war auch schon gefeuert worden.
Der durfte doch gehen, oder?
Ja.
Tja, so kann's gehen. War ja bei Apple damals auch so.
Ah, gut, ich würde jetzt aber auch nicht den Steve Jobs auf eine Stufe mit dem Jack Dorsey stellen wollen.
Nee, nur die Gemeinsamkeit, nichts mit irgendwie Person dahinter. Apropos, erinnere mich gerade, ich hatte in Kroatien, in einer der Pizza konnte man Pizzas wählen und da gab's eine Steve Jobs Pizza.
Das war doch bestimmt vegetarisch.
Nee,
denn ist es, also, haben sie aber einen schweren Fehler gemacht.
Das war eine einfache Calzone. Ah. Pizza Calzone, also die zusammengeklappt.
Ja, gut, aber Calzone gibt es ja auch unterschiedliche mit unterschiedlichen Inhalten.
Gibt es ja auch vegetarisch durchaus.
Genau.
Ja, aber sie war mit Fleisch drin.
Da hätte ich mal den Kellner darauf aufmerksam gemacht, dass Steve Jobs Vegetarier war.
Gut, der Kopf war gesprungen. Auch eine vegetarische Calzone, warum? Also wo ist die Verbindung? Nur wegen vegetarisch wäre ja auch schon weit hergeholt. Gab es noch andere?
Die haben Pizzen? Einfach ganz, also alle Pizzen haben einfach berühmte Namen. Es gab eine Steve Lee, es gab alles Mögliche. Stevie Wonder.
Ach, viele Steve.
Ich muss. Viele Steve.
Stevie Wonder war dann mit Steve.
Nee. Und die Stevie Wonder war dann mit Sesam und Mohnstreusel, damit man auch. Na gut, okay.
Ich weiß nicht, ich habe es nicht gesehen.
Es sollte jetzt ein Scherz werden, aber okay.
Ich bin gerade so, Mark Zuckerberg.
Pass auf, das haben wir gar nicht geschnallt. Der Martin hat noch einen Riesenscherz gesagt. Der hat ja dann gesagt, er hat es nicht gesehen.
Ja, danke. Es hat einer mitbekommen. Ja.
Deswegen ja auch die Sesambrösel, damit man ertasten kann, ob es ein Galzone ist oder nicht. In Blindenschrift, obendrauf mit Sesambrösel. Okay, na gut.
Ja, schon auch verstanden, genau. In Zuckerberg, Mark Zuckerberg und Andy Warhol gab es auch und so weiter. Witzige Geschichte, oder auch nicht. Wenn wir gerade bei Facebook, also Mark Zuckerberg sind, die haben ja bald, ich weiß nicht, ihr habt schon die animierten Profilfotos?
Ich habe nicht geguckt, ehrlich gesagt, weil es mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen hat.
Mich wird es wahrscheinlich dann, wenn es kommt und das Ganze auch noch Autoplay ist, vom Hocker hauen, weil ich es mich dann ziemlich nerven könnte. Je nachdem.
Das ist ein Thema, was ich so brauche wie Fußpilz, also gar nicht.
Gut,
nächstes Thema. Aber da kann man ja auch Vielleicht. Werbung drin schalten.
Ja, klickst du mal da unten links. Mal gucken, da gibt es sicherlich lustige Geschichten, über die wir dann erzählen und oder verlinken können. Vielleicht hat auch der ein oder andere Hörer schon was entdeckt und kann uns das in den Kommentaren hinterlassen.
Und wenn die jetzt, auch noch Live-Fotos unterstützen würden.
Im Sinne von?
Apple Live-Fotos?
Ja, jetzt.
Okay. Da ist wohl einer bei der Keynote eingeschlafen.
Ja. Ja. Ich habe ja leider kein neues iPhone, deswegen ist mir diese Funktion wieder entfallen sozusagen. Es gibt Dinge, die streiche ich dann aus meinem Gedächtnis.
Also kommt doch von Apple.
Bis dann das 7er kommt.
Ja, man muss ja nicht jedem Trend hinterherlaufen.
Ja, aber ist doch von Apple.
Ja, ich weiß. Ich weiß.
Und du bist doch der Dobi. Also.
Ja, Gott sei Dank.
Einmal in die Wunde und noch tiefer und richtig mit dem Fuß drauf. Der Achim ist heute richtig nett. Ich habe eine Crowdfunding-Geschichte entdeckt. Mögt ihr euch an den Roomba erinnern, über den ich mal erzählt habe, den ich der für mich putzt?
Ja.
Genau. Und da gab es beim Vorgängermodell, also ich habe den 800er, glaube ich. Ja, genau, den 800er. Und beim 500er und 600er gab es schon mal ein Crowdfunding-Projekt. Da wollte einer den mit WLAN bestücken, so dass man den auch fernsteuern kann und mit einer App ansprechen, sehen kann, wenn er fertig ist und Push-Nachrichten und bla bla bla. Und der gleiche Typ versucht es jetzt mit den beiden neuen Modellen, also den 700er und 800er, dem letztjährigen und diesjährigen Modell, nochmals mit einer Kickstarter-Kampagne.
Braucht man das?
Ich habe von der gleichen Firma, also RoboMove, also auch iRobot, ein Rasenmäher, der mit dem Smartphone zu steuern ist. Ja, ich hätte das schon gern. Wenn ich wüsste, quasi, wenn der, muss so sagen, der läuft jeweils, wenn ich runtergehe ins Büro oder wenn ich aus dem Haus gehe. Und teilweise, wenn ich hochkomme, dann hat er sich irgendwo verfangen, weil irgendwie noch was am Boden lag. So, und dann hätte ich schon gerne, wenn ich, sagen wir, später Besuch bekomme, wenn ich wüsste, dass er nicht mehr tut. Oder saugt, sagen wir es so. Verstehst du, wie ich meine?
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich kriege halt noch nicht so viel Besuch.
Ich auch nicht. Und genau denn deshalb müsste es dann geklappt haben.
Aber mich wundert, dass das Roomba dieses Feature nicht einbaut. Ne?
Sie haben es beim Staubsauger noch nicht eingebaut. Gerüchte besagen, dass in der neuen Version, die dann kommen wird im nächsten Jahr, sowas dann von Haus aus drin sein wird.
Okay.
Mal schauen. Ich bin mir noch am überlegen, ob ich da Bacon werde, weil im Verkauf wird es nachher über 100 Währungseinheiten sein. Early Birds bekommen es, glaube ich, für 80 oder 89 Franken.
Das heißt, du Euro. Musst ja das Ding noch hardwaretechnisch umbauen, oder sehe ich das jetzt falsch?
Du musst, wir verlinken das Video, da kann man das anschauen. Man muss etwas umbauen, ist aber nicht eine große Sache. Das geht relativ einfach.
Okay, gut.
Mal schauen, es schaut witzig aus. Sie haben, wie gesagt, eine App-Idee. Man kann sogar über die Apple Watch, möchten Sie dann eine App anbieten. Und es gibt eine Web-Oberfläche, wo man nachher drauf zugreifen kann. Und wie gesagt, programmieren kannst du ihn jetzt schon, so dass er dann und dann läuft. Aber so hast du es dann im Überblick und bekommst auch Bescheid, wenn irgendwie der Behälter voll ist oder wenn er fertig ist und solche Geschichten. Und ich als Geek und Freak, Gadget-Verrückter, habe sowas schon gerne. Wenn ich weiß, wenn Dinge erledigt sind, ohne dass ich aufstehen muss. Tobi, du hast ein YouTube-Video entdeckt.
Ja, dass ich ja noch mal ein Schweizer Thema mitbringe, hätte ich auch nicht gedacht. Mein Gott. Ja, es gibt ein schönes, sehr, sehr aufwendiges Stop-Motion-Video.
Sehr aufwendig.
Ja, da hat sich jemand sehr viel Arbeit gemacht. Da hat jemand sich überlegt, was er mit seinem alten, kaputten Laptop einstellen soll. Und er hat ein Stop-Motion-Video gedreht, wo sehr viele Lego-Figürchen das Ding einfach zerlegen. Und das stellt man sich jetzt so einfach vor, aber wenn man schaut, wie tiefgreifend oder wie das Ding runter zerlegen, bis auf den Lüfter, bis auf das Mainboard, die einzelnen Tasten abhebeln vom Keyboard, also die Tastenkappen abhebeln. Wenn man bedenkt, wie aufwendig das in der Produktion ist, muss das eine wochenlange, wenn nicht sogar monatelange Drehaktion gewesen sein, weil er letztendlich jedes Video oder jedes Bild, um diesen kompletten Ablauf zu gestalten, einzeln entstanden sein muss. Ich habe das nur mit 10 Minuten ausprobiert, selbst zu gestalten, mit ganz einfachen Bewegungsabläufen. Und diese 10 Minuten haben mir schon einen halben Tag gekostet, mehr oder weniger. Und wenn man sich dieses Video anguckt, dann sieht man, wie aufwendig das sein muss.
Du hast ja Zeit.
Mich hat das mal interessiert, wie aufwendig sowas ist. Aber nachdem ich dann gesehen habe, wie aufwendig das ist, habe ich dann auch schnell die Lust verloren.
Da braucht man definitiv viel Geduld und vor allem auch viel Freizeit, um sowas zu machen. Ich würde mal wundern nehmen, wie viele einzelne Bilder das sind.
Es gab, glaube ich, auf Spiegel Online so ein Making-of, da hat der Kollege über ein Skype-Interview noch sein Statements dazu abgegeben. Da müssen wir nochmal nach einem Link schauen.
Gerne, dann für die Show.
Weil das Video ist ja, glaube ich, nur das reine Lego-Video, da hat er ja jetzt nichts zu gesagt, glaube ich, ne?
So viel ich es im Kopf habe, ist da wirklich nur einfach die Zerstörung mit drauf, genau.
Destroy.
Ja, und es war kein MacBook.
Gott sei Dank.
Ja, damit hätte es wahrscheinlich auch nicht gemacht.
Ist auch viel schwerer aufzukriegen.
Hat was. Gibt's noch etwas für die Kurzthemen?
Unibody.
Von meiner Seite nicht.
Von meiner Seite auch nicht.
Dann würde ich doch sagen, gehen wir in die Microsoft-Ecke über.
Oh, da hat der Tobi doch bestimmt ganz viel mitgebracht.
Ja, unbedingt.
Freude und Begeisterung vor allem. Der Skype-Translator, wir haben schon das eine oder andere Mal gesprochen hier im Podcast darüber, der gibt's nicht mehr als Beta zum Downloaden. Heißt, man kann das Ganze, kommt jetzt dann in die finale Version, zumindest bei der Windows 10, wenn man das hat, kommt ab nächster Woche, glaube ich, ein Update, wo man das Ganze nachher hat. 6 Sprachen wird simultan quasi in Ton übersetzt und alle anderen, ich glaube bis zu 60 oder 70 Sprachen, werden texttechnisch dann übersetzt, wo man nachlesen kann, was der andere spricht. Habt ihr das in der Zwischenzeit jetzt mal ausprobiert?
Ja, nee, eigentlich nicht.
Ja, das ist das Problem.
Ich habe aber wieder mal geskypt.
Das wieder mal geskypt.
Nee, das Problem, was ich ja bei dieser quasi direkten Übersetzung, oder es ist ja mehr oder weniger eine simultane Übersetzung, sehe, ich kann ja nicht verifizieren, ob die Übersetzung überhaupt stimmt. Weil wenn ich diese Übersetzung benötige, muss ich mich darauf verlassen, logischerweise, weil ich die Sprache ja nicht kenne. Also ich weiß ja gar nicht, ob das stimmt, was mir der...
Aber das ist doch Microsoft.
Ja, eben
drum. Das
eben drum.
Ja. Nicht Google.
Also wäre da sehr skeptisch.
Ja, wir müssen mal ausprobieren. Ich habe es mal getestet mit einem Kollegen von mir aus Mexiko, der seit Jahren am Englisch lernen ist. Endlich wir reiten. Gruß. Und da hat er mexikanisch gelaffert, also Spanisch besser gesagt. Und es hat, also zumindest habe ich verstanden, was er gesagt hat. Und wir haben es dann nachher auf Englisch dann auch mal hin und her geschrieben. Das war schon das, was er eigentlich sagen wollte.
Okay.
Ja, muss halt einfach ausprobieren. Es ist sicherlich einfach auch ein Anhaltspunkt, um zumindest einigermaßen mit jemandem kommunizieren zu können. Vielleicht hat da der eine oder andere Hörer auch schon Erfahrungen damit. Ja. Stille.
Ja, das muss erstmal sacken.
Ich wollte das gerade übersetzen lassen.
Ah, Schweizerdeutsch zu richtig Deutsch. Ja.
Ist das Text oder Voice?
Und da gibt's Text.
Ah, okay.
In unseren Shownotes habt ihr einen Link, Zahlen über Microsoft. Das ist etwas, was ich euch nicht groß erklären möchte. Das müsst ihr euch selber mal anschauen. Finde ich witzig gemacht. So, wir kennen es ja, die, wie heißen die Dinger eigentlich sonst? So, Zahlen, Dingsbums.
Zahlenbilder?
Infografiken, oder was meinst du?
Ja.
Eine Art Infografik, einfach die hier leben ein bisschen, also die bewegen sich ein bisschen. Ist nicht in dem Sinne Infografik, aber geht in die Richtung.
Bewegte Zahlenbilder nenne ich die immer. So wie Alf damals. Der Alf hat die Sachen auch immer so benannt auf Mailmark, wie sie sind. Da hieß das Ding halt, Ding, das klingelt und wenn man dran geht, ist jemand dran und nicht Telefon.
Aber du weißt, was mit Mailmark passiert ist. Der ist explodiert, ne?
Ja, aber nicht, weil der Alf das so
das
benannt hat.
Das weiß
weil...
man nicht.
Also, Achim, halt dich zurück. Den Planeten möchte ich noch ein bisschen behalten. In New York gibt's endlich auch einen fertigen, fix, wie sagt man, einen richtigen Microsoft Store. Im Vorgespräch habe ich herausgefunden, Achim, da gab's schon mal was.
Genau, der allererste Microsoft Store war auch in New York. Das war dann halt ein Pop-up Store am Times Square, wo die das erste Mal Microsoft, sag ich mal, in so einem Store-Environment nur ihre Sachen bzw. von ihren Partnern verkauft haben und Microsoft darüber geschrieben hatten.
Also wer in Amerika ist, sollte so einen mal besuchen. Mir gefallen die Stores.
Ja, ich gucke da mal in 6 Wochen da vorbei.
Hast du da einen Aufenthalt?
Ja, wir... ist schon schlimmer, es ist ja schon fast eine Wärmesendung dann. Die erste Digital stellt ja in Berlin, nicht in Berlin, in, ach Gott, jetzt bin ich durcheinander, siehste, in New York auf der The Next Web Conference aus.
Oh.
Ja, größte Event der Firmengeschichte für uns. Mhm. Und ja, deswegen bin ich halt im November in New York und dann kann ich da mal vorbeischauen.
Dann berichte uns. An welcher Straße hast du vorher gesagt, ist das? 42. Nee, da ist
der Apple. Nein, der Pop-Up-Store war in der 42. Also am Times Square.
Ach so rum.
Weil du ja gesagt hattest, das wäre ja in der Nähe vom Cube. Und da habe ich gesagt, genau. Nee, der Cube, der ist ja auch hier 52. Oder vielleicht auch 54. Um den Dreh, Ecke Central Park. Und das ist ja schon tja, mindestens 10 Blocks entfernt.
Der jetzt kommende ist am
an der Ecke,
an der Fifth Avenue, genau. 53.
Genau, ich habe mir gerade auch mal das Bild angesehen. Das müsste halt gegenüber vom Nike, von Nike Town sein, in der Nähe vom Trump Tower.
Das könnte in etwa hinkommen, ja. Für all diejenigen, die sich freuen auf den 6.10., glaube Tobi, wir haben das letzte Mal, oder beide waren wir zu dritt, darüber gesprochen, dann hat ja Microsoft sein Hardware Day, wo sie neue Geräte vorstellen werden. Und heute sind sie aufgetaucht, die neuesten und finalen Leak-Bilder. Zumindest werden sie so betitelt vom Lumia 59. Wer noch ein bisschen Vorfreude haben möchte, sollte da auf den Link nicht klicken.
Okay.
Und da seid ihr beide jetzt so begeistert von?
Ich nicht.
Das klang so.
Ich weiß noch nicht, ob ich begeistert sein werde, weil es ja wieder Kunststoff ist, was ja nichts Schlimmes heißt, weil Microsoft / Lumia, also Nokia früher, gute Kunststoffgeräte gebaut hat, aber hardware-technisch sieht es schon auch interessant aus.
Und auch Kunststoff kann sexy sein. Da muss man nur Johnny Ive fragen.
Und die beginnen mit 32 GB internem Speicher plus Micro-SD-Card, 2 TB, 3 GB RAM und ein Iris-Scanner.
Ja, gut.
Dinge, die die Welt braucht.
Aber ist, oder halt, so. Ist halt kein iPhone, sage ich immer. Kannst du kaufen, ist halt aber kein iPhone.
Gibt ja Werbung in die Richtung, genau.
Echt?
Wir haben ein iPhone oder entweder es ist ein iPhone oder keiner. Wie geht das, Tobi?
Ja, echt?
Circa vor 1,5 Jahren gab es doch diese...
Ach, du, ich habe den Spruch nicht im Kopf, kann ich dir jetzt nicht sagen.
Groß angelegte Apple-Werbung. Ach, wenn Apple es kein iPhone ist, ist es kein iPhone. Ja, ja, ganz, ganz groß. Okay. Also zumindest bei uns in TV-Kampagnen, in Radiokampagnen, überall, wenn es kein iPhone ist.
Ich gucke halt kein Fernsehen, ich höre kein Radio.
Ich auch nicht, aber ich habe YouTube und da kommt manchmal sowas rein von diesem Fernseher.
Also wenn du YouTube hast, dann hast du auch Zeit.
Das habe ich leider viel, nur Energie nicht. Das ist ja mein großes Problem. Aber ja, wir gehen in eine neue Ecke über, die heute nicht heißt Android. Achim.
Nö, ich habe es halt Google-Ecke genannt, weil Android ist ja auch Google und es gab ja so viel Google in der Keynote diesmal.
ABC.
Ja, und der Tobi hat die auch geguckt, oder?
Ich habe die auch geguckt, aber ich habe es, ich sage mal so, es war langweilig. Also es war nicht die beste Performance und sie war nicht spannend, ja, aber gut.
Ja. Ich habe sie nicht geguckt, weil ich ja weg war. Updatet mich mal, was kam da alles Schönes, Neues auf uns zu?
Also jetzt mal vorneweg, bevor wir jetzt mal auf die Produkte gehen halt. Ich fand jetzt übrigens die letzte Apple Keynote ja auch nicht so den Brüller. Bin ja auch zweimal eingeschlafen und habe 3 Versuche gebraucht zum Gucken. Aber halt, also bei der Google Keynote, da kommen da irgendwelche, da denke ich mir, haben die auf die Bühne geschubst? Haben die gesagt, komm mal, mach mal was? Du siehst halt bei den Typen, wie die da rumrennen und den Text vom Teleprompter ablesen. Also es ist, ich meine, dann gib denen doch halt 2 Wochen Zeit, den Scheiß auswendig zu lernen. Ich meine, simple Sachen. Also, und dann hinterher die komische Dame, die da noch auf die Bühne kam, wo ich mir dachte, mein Gott, ey, da bist du auch froh, wenn du der nicht begegnest danach. Also so unfreundlich, wie die aussah. Also die war jetzt nicht, ich will der jetzt nichts persönlich, aber die hat das präsentiert in einer unfreundlichen Art, fand ich jetzt persönlich. Halleluja, haben die da keine, ja, Präsentationsrampensäue wie den Ferrigini oder wie heißt der Kollege von Apple?
Ferrigini,
ja. Genau. Also was fehlt denen leider halt komplett und ja, das ist es halt. Dann bleiben
wir inklusive der Frisur.
Ja, mein Gott, inklusive der Frisur, aber dann am Ende, wenn es halt nicht mehr lustig präsentiert werden kann, dann bleiben halt nur die knallharten Produkte.
Mhm.
Ja. Und dann haben wir zwei neue Nexus-Telefone, das 6P und das 5X. Und also wenn du mich jetzt fragst, was bei mir jetzt im Kopf hängen geblieben ist, ja, die haben jetzt auch einen Fingerprint auf der Rückseite.
Weil Google das ja vor allem auch Android-seitig unterstützt mittlerweile im System weit auch.
Genau, also die ganzen Geräte wurden ja natürlich immer im Kontext von Marshmallow beworben. Oder halt immer genannt halt, natürlich, dass das OS das unterstützt. Das Nexus 6P ist halt größer als das iPhone 6S Plus. Und
6 P steht Plus. Für?
Ich weiß das nicht, ehrlich gesagt. So tief
Premium habe ich heute gelesen.
Echt? So tief hat mich das noch niemals interessiert.
Und X steht für die Mitte, / den Kern von Nexus, also das X im...
Gott. Und siehst du, und da siehst du schon wieder, was falsch ist bei den ganzen Dingern. Das ist halt, ja, ich meine, vielleicht auch tolle Technologie, aber das sind auch Engineers, die das benennen und das sind Engineers, die das präsentieren. Ja. Und eigentlich sollten Engineers das Ding designen, intern und gut ist.
Da auch bleiben.
Ja. Gut, ich meine, es sind halt Android-Telefone und wahrscheinlich sind es auch noch die in Anführungsstrichen technisch und mit dem OS zusammenspielend besten Android-Dinger, die man kriegen kann. Rein optisch, wenn du mich fragst. Ich meine, da kann man eigentlich, wenn man Android haben muss, eigentlich nur HTC One oder Samsung Galaxy kaufen. Also auch, wo halt Metall und Glas verarbeitet wird.
Oder Huawei.
Ja.
Geht ja in die gleiche Richtung. Unibody.
Ja, ja.
Du hast halt bei den Android, also bei den Nexus-Geräten den einen Vorteil, du hast halt sofort die Updates, ne? Also.
Der größte Vorteil an den Geräten.
Genau, das ist, denke ich mal, der größte Vorteil. Gegenüber, wenn du jetzt dir so ein Samsung-Gerät kaufst und, ja. Das ist dann immer der Nachteil bei Android. Sprichwörtliche Defragmentierung der ganzen Update-Geschichte.
Also, das ist quasi wie ein iPhone, weil Updates immer gleich kommen.
Ja.
Ja.
Tobi, was hältst du von den beiden Geräten? Das eine ist ja von Huawei, das größere.
Also das P ist ja von Huawei. Ja, es hat mich jetzt nicht von den Socken gehauen, weil es war im Endeffekt nur ein kleines Update. Also es hat jetzt nicht riesengroße Erneuerung gegeben. Also war jetzt nicht, dass ich jetzt hier vor Begeisterung durch die Gegend gehüpft bin.
Gut, ich kann jetzt auch diesen ganz tollen Fotomodus, wo man halt ganz viel schnell Fotos hintereinander knipsen kann.
Das ist was ganz großes Update ist bei Nexus-Geräten, weil das ist das, was bei allen Vorgänger-Nexus-Geräten ziemlich bescheiden, um nicht anderes Wort in den Mund zu nehmen, war die Fotofunktion.
Ja, es war eine wahnsinnig tolle Idee, sowas zu machen.
Ja.
Ja.
Ja. Kräftig aufgebaut. Aber etwas, was ich gelesen habe, freut mich, der Typ-C, USB-Typ-C-Anschluss.
Ja gut, da war ja aber von auszugehen, dass das kommen wird, oder?
Genau, ich glaube auch, da kann keiner ernsthaft mehr von den vernünftigen Herstellern das jetzt nicht umsetzen ab diesem Jahr.
Sag das den neuesten Samsung-Devices, die auf den Markt gekommen sind.
Was sind denn für dich die neuesten Samsung-Devices?
S6.
Die Edge 6.
Aber, ja gut, aber die ist ja auch schon ein paar Monate alt, ne?
Nee, die Plus-Varianten, die größeren.
Aber Samsung hat ja so kurze Produktzyklen, das ist ja völlig uninteressant. Also du kannst ja kaum bei Karstadt mit der Rolltreppe fahren, hast du schon wieder ein neues Samsung-Gerät auf dem Markt.
Ein Neverending. Bei euch fahren die Rolltreppen noch im Karstadt?
Ja. Wieso?
Was man bei denen ja auch nie so, die sind ja auch mal kurz an der Kippe.
Ja.
Beides Karlauer, ja. Gehen wir zurück zu den Geräten. Gibt es da noch was erwähnt werden müsste, oder gehen wir zu nächsten sensationellen Google-Devices über?
Ja, bei den Nexus-Dingern, glaube ich, gibt es jetzt nichts großartig, was man sagen kann. Oder, Tobi?
Irgendwas Spezielles an Marshmallow, was das kann, was wir nicht können? Ganz viele der Features sind ja Dinge, die iOS schon auch seit mittlerweile teilweise Jahren kann.
Du, Marshmallow, da hatten wir ja schon in der Vergangenheit drüber gesprochen, aber das, was ich damals berichtet habe, habe ich heute schon wieder vergessen.
Ich meine, gab es irgendwas, was damals nicht gegeben hat? So, juhu, wir haben noch ein Feature mehr?
Keine Ahnung.
Nö.
Was sehr verwunderlich war, dass die ganzen Leute, die zu dieser Keynote eingeladen waren, normalerweise immer ein Gerät mit nach Hause bekommen. Und diesmal haben sie gesagt, ja, wir müssen die Geräte nachschicken, wir haben noch keine am Start. Das ist das erste Mal, dass das passiert ist.
Ja, nein, weil sonst waren ja die ganzen Sachen immer diese Google I.O. Kiste, wo das war ja eine der seltenen komplett separaten Keynotes. Da kann man ja sagen, okay, das kann man ja auch anders betrachten. Um mal jetzt mal was Positives zu sagen.
Das habe ich nur mitbekommen, dass sich das ein paar Leute aufgeregt haben, die vor Ort waren, und dass die das jetzt nachgeschickt bekommen, und da haben sie schon wieder eine Welle gemacht. Ich meine, die sind froh, dass sie überhaupt ein Gerät in die Hand gedrückt bekommen.
Das hatten wir schon das eine oder andere
Mal. Ja.
Genau. Gut, es gab noch weitere Geräte, wenn ich da den Shownotes lesen kann.
Ja, selbstverständlich. Genau, es gibt neue Chromecasts, und das hat mich dann wieder persönlich interessiert, weil ja Internet of Things und Connected Home und Connected to was auch immer ja auch mein Thema ist. Und es gibt jetzt den Chromecast 2 und den Chromecast Audio. Und das sage ich jetzt auch direkt mal so auf die Schnelle, weil ich schon perplex bin, warum die jetzt da zwei Devices bauen, die auch beide noch gleich viel kosten. Also das Audio macht halt logischerweise nur Audio. Das ist daran gedacht, dass man seine alten Lautsprecher und Stereoanlage halt streamingfähig macht, um es mal vereinfacht zu sagen. Da wollen sie $39 für haben. Und der Chromecast 2 ist praktisch der Nachfolger des alten Chromecast, der ein paar Features mehr hat, aber letztendlich halt auch nur so ein Streaming-Stick ist, außer dass er nicht aussieht wie ein Stick, sondern wie ein Pack. Und da wollen sie auch €39 für haben, Dollar. Also wahrscheinlich auch Euro dann.
Also Ton und Bild, beides ist gleich teuer.
Genau. Und da hätte man ja auch eine Kiste rausmachen können. Ja, die sind jetzt ein bisschen poppig in den Farben, poppig im Design. Und was mich auch immer ankotzt bei den ganzen Dingern, aber per se, es gilt für alle da von diesen Sticks, die haben auch ihre super Werbespots, dann fliegen die Dinger durch die Gegend, du denkst, ach, schnuckelig, und steckst sie an, und ja, dann kannst du aus der Packung nochmal dein USB-Kabel rausfrimmeln und dann nochmal ein Kabel dranstecken.
Kommt wieder ein USB-Kabel hinten
nach. Und ja, vielleicht geht's technisch nicht anders. Ja, ist in Ordnung, legitim, aber du musst dem Käufer doch nicht ständig da vorgaukeln, er steckt das Ding rein und gut ist. Der braucht
Lügen,
immer.
Ja.
Ja, also ja, ich meine, der braucht immer eine Stromzufuhr, und entweder hat er Glück, dass er einen USB-Port hinten am Fernseher hat, den er abzapfen kann. Ansonsten kann er ein Kabel halt zum Boden legen, zur Steckdose.
Und da unten dann eine Mehrfachsteckdose deponieren, wenn da nicht schon eine ist.
Ja, genau. Das kann sehr hässlich aussehen, wenn du jetzt einen Fernseher hast, den du an die Wand genagelt hast, und dann noch ein Kabel runtergeht.
Korrigiert mich, aber weshalb farbige Dongles? Die Dinger kommen ja hinter den Fernseher, oder?
Ja, aber du musst doch dann, wenn du jetzt noch die zusätzliche Stromversorgung, ach, du meinst, weil er eine Farbe hat, oder wie?
Ja, also wenn ich Aachen richtig verstanden habe, sind die unterschiedlich farbig.
Ja, genau. Aber dadurch, dass die ja jetzt so ein etwas längeres Kabel haben, kann es natürlich auch sein, dass man die anderweitig positionieren kann.
Also die haben auch nicht so ein langes Kabel, weil das Kabel ist ja so gestaltet, dass es ja per Magnet sich dran daddelt, wenn du es transportieren willst anscheinend. Okay. Wo man sich auffragt, wofür. Also ich mich.
Also ich finde das Design auch ehrlich gesagt scheiße, um das mal auf den Punkt zu bringen.
Ich finde es schön.
Ich finde, Design spielt gar keine Rolle, wenn das ganze Teil ja hinter dem Fernseher
ist. Also ich finde es schön, und ich bin ganz bei Martin. Also es ist, also ja, es soll auch schön aussehen, aber also schön, es soll schön aussehen, meiner Meinung nach, wenn es hinten am Fernseher kommt, aber es hat null Mehrwert, drei Farben zu machen.
Das stimmt, ja.
Tja, vielleicht hat der eine oder andere Hörer auch noch eine Meinung dazu. bitte in die Kommentare.
Obwohl, wenn das Ding sowieso hinterm Fernseher ist, hätten sie sich mit dem klassischen Stick-Design eher einen Gefallen getan, finde ich jetzt persönlich.
Das finde ich wiederum auch nicht, da bin ich auch mal wieder konter, weil ich habe ja auch im Fernseher und diverse Sticks reingedaddelt und irgendwann, gut, ich mache jetzt auch Spaß auch diverse Sticks, wo der Normalmensch wahrscheinlich nur einen hat. Und irgendwann, also zumindest bei meinem Fernseher, habe ich die Slots, also die HDMI-Slots, wo ich den von der Seite wie ein Stick richtig schön auch reinschieben kann, belegt. Und dann habe ich nämlich auch Slots, die nach hinten rausgehen. Wo ich, wenn ich dann einen Stick reinstecke, der theoretisch hinten wirklich rausstehen würde aus dem Fernseher, wenn man es an die Wand hängt, wäre es ein Problem. Wo halt so ein
L-Kabel, ja.
So ein Chromecast 2 natürlich sehr flexibel ist durch dieses flache HDMI-Kabel, was man wirklich da reinstecken kann. Und dann kann man das Ding runterhängen lassen. Also hat schon ein bisschen Flexibilität.
Gut, also da haben Sie mitgedacht, dass man eben nicht so ein L-Kabel mitliefern muss oder kaufen muss, wie auch immer.
Es kann ja auch sein,
Amazon zum Beispiel hat das ja mal dazu geschenkt.
Dass man so eine Wandhalterung hat, wo der Fernseher so dicht an der Wand ist, dass du gar keinen Platz mehr hast, einen Stick einzubauen. Da ist es mit dem Design etwas angenehmer, das Ding zu platzieren letztendlich. Das stimmt, ja.
Genau, eben wo du vorher so einen L-Adapter brauchtest, so einen HDMI-L-Adapter. Ja. So einen habe ich ja mir dazu gekauft zu meinem Chrome-Krüppel.
Der war teurer als der ganze Chromecast, ne?
Ich hatte ja noch das Glück, dass bei meiner ersten Bestellung das kostenlos mit dazu war. Mhm. Amazon hat am Anfang die L-Dinger einfach mitgegeben zu dem Chrome-Stick.
Wo konnten sich das Elend nicht mehr angucken? Na gut.
Beim zweiten Bestellung muss ich dann diesen Stick zahlen. Doch, der war wieder 5-6 Euro.
Okay.
Ging noch. Gab's sonst noch was Pixeliges Neues?
Es gab noch das Pixel C, wo ich mich dann hinterher gewundert habe, dass es halt ja in die Pixel-Familie, wo es ja auch das Pixel Chromebook gibt, reingeraten ist, weil es halt ein Tablet ist, wo man gedacht hätte, warum ist es dann nicht das Nexus? Aber da stecke ich
jetzt auch, Nexus-Tablet.
Ja, da stecke ich jetzt auch nicht so drin. Das ist halt praktisch das Surface von Google. Würde ich jetzt mal sagen, um es vereinfacht
einzuschätzen. Vielleicht, weil sie mit dem letzten Nexus das Nexus-Tablet kaputt gemacht haben. Das war ja eine nicht so schöne Leistung von HTC.
Ja,
und das also Pixel C jedenfalls. Kurz ja, zu dem Namen, warum es Pixel C heißt, oder ich könnte mir denken, warum es so heißt. Die Pixel Chromebooks, die haben ja eine wahnsinnig große, hohe Auflösung. Und dieses Pixel C hat ja auch eine extrem hohe Auflösung. Und ich könnte mir deswegen vorstellen, aufgrund der Auflösung, dass sie es deswegen in diese Pixel-Reihe mit einsortiert haben. Aufgrund der wahnsinnigen Auflösung, die ich jetzt nicht im Kopf habe. Ich weiß, der Martin wird garantiert nachfragen, wie hoch ist die Auflösung, habe ich leider nicht im Kopf.
Gut, dann hast du was zu tun bis nächstes Mal.
Um schon vorzubeugen, ich wusste, dass die Frage gleich kommen wird.
Meistens.
Obwohl das Pixel C mir vom Erscheinungsbild nicht so gefällt. Man hat aber bisher gehört, dass es extrem sauber und hochwertig verarbeitet sein soll. Das
schaut ein bisschen aus wie ein iPad der ersten Generation.
Das sieht aus wie ein iPad der ersten Generation, wo sie so eine Third-Party-Tastatur unten dran geflanscht haben. Was mir absolut negativ aufstößt, ist, dass hinten dieser Stand so rausguckt. Das sieht so unfertig aus und nicht irgendwie nicht vollkommen. Es sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt. Gefällt mir nicht.
Tja, Achim, was ist deine Meinung zu diesen Pixel-Dingens? Warum bist du ja kein Tablet-Mensch?
Das Tablet an sich finde ich eigentlich ganz schön. Ich bin auch dabei. Es sieht aus wie das iPad der ersten Generation, was ich rückblickend auch ein sehr schönes iPad finde vom industriellen Design mit der Kante und allem. Das gefällt mir sehr gut. Ich finde auch das mit der Tastatur ganz clever. Also auch wie die sich lädt und wie sie sich dran daddelt. Sieht nur scheiße aus.
Da sind wir doch einer Meinung.
Ja.
Genau.
Es sieht nicht aus, es sieht nicht vollkommen aus. Es sieht nicht so aus, als ob es sich wirklich aus dem gleichen Guss ist. Es sieht aus, als ob einer zwei Produkte genommen hat.
Third Party Keyboard drunter geteilt. Ganz einfach. Sieht so aus wie ein iPad mit einer Logitech-Tastatur drunter.
Richtig, genau. Und das gefällt mir halt nicht. Ich meine, das kann man anders machen, wenn man das Ding aus einer Produktionsstraße schmeißt oder das von einem Designer ist oder wie auch immer. Da hätte man andere Dinge machen können.
Ja, also für mich ist das ein Koppel.
Ja, du wirst mir heute immer sympathischer. Du hast tolle Adjektive für dieses Produkt gefunden.
Dann würde ich doch sagen, gehen wir vom einen Krüppel zum nächsten über. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, haben wir an, doch, wir haben kurz angeschnitten, den Krüppel von der IFA, Tobi, bei unserer IFA-Folge.
Ich glaube, wir haben es nicht angeschnitten, aber egal.
War es nur im Vorgespräch?
Das 4K, das vermeintliche 4K-Smartphone aus dem Hause Sony.
Xperia Z5 Premium, wie sich das Ganze ja so schön schimpft. Das kann ja 4K, zumindest wenn es selber gemachte Bilder sind und oder Bilder von eigenen Streaming-Service. Sie sagen ja, dass auch andere das können, aber irgendwas ist da noch im Push und deshalb wird alles ein bisschen einfach irgendwie rumskaliert auf 1080p.
Naja, sie skalieren es einfach hoch auf 4K. Es ist ja kein wirklich natives 4K in dem Sinne. Mhm. Und ich finde, es ist erstens der größte Marketing-Gag überhaupt, weil es vorne und hinten so nicht stimmt. Und zweitens ist 4K für so eine Displaygröße, egal von welchem Hersteller, egal wer sich so einen Schwachsinn einfallen lassen hat, völliger Mumpitz. Weil erstens mal kannst du das auf dieser Diagonale und auf dieser wirklich extrem kleinen Größe gar nicht mehr wahrnehmen, ob es 4K ist oder ob es jetzt Full HD ist oder was auch immer. Und drittens mal ist es eine wahnsinnige Performance-Verschwendung, was du da an Leistung brauchst, um dieses Display zu befeuern. Was du an Akkukapazität verschwendest, das ist irre. Also wer sich so ein Gerät kauft, der, glaube ich, der hat nicht darüber nachgedacht, was ich weiß es nicht. Also da fehlen mir die Worte bei diesem Gerät.
Liebe Entwickler bei Sony, eigentlich macht ihr da unglaublich geile Telefons, vor allem diese Xperia-Reihe, wasserdicht schon seit vielen Jahren und Funktionen, die andere nicht haben und oder auch Android-Geschichten, die ihr in eurem eigenen GUI reingebaut habt, bevor die Android überhaupt hatte. Also grundsätzlich macht ihr geniale Zeugs, aber ich glaube, im letzten halben Jahr habt ihr zu viel Wahlborn auf diesem Twitter gelesen.
Ich glaube, denen sind die Ideen ausgegangen, so nach dem Motto, ja, jetzt klatschen wir mal 4K als Display rein.
Weil wir es können.
4K als Kamera, das macht ja durchaus Sinn, aber nicht als Display.
Ja.
Sie sollten sich mal lieber über Akkutechnologie Gedanken machen.
Das wäre mal.
Anstatt über hochgezüchtete Displays auf Mäusekino.
Genau, da könnten sie wieder mal die Ersten sein. Oder mitunter die Ersten. Ich glaube, wasserdicht waren sie mitunter einer der Ersten, die das hatten.
Das ist ja auch eine sinnvolle Geschichte, keine Frage.
Auf jeden Fall, genau. Achim, du hast ein bisschen was geupdatet.
Ja, ich bin halt über einen, ja, muss ich fairerweise zu meiner Schande gestehen, einen Monat alten Artikel gestolpert. Weil wir hatten, glaube ich, auch im Geek Talk mal kurz darüber gesprochen, dass die ganzen neuen Android Watches der neuen Generation, die jetzt gerade rauskommen, Android Wear drauf haben, was auch kompatibel ist mit dem iPhone.
iOS.
Genau. Mhm. Und ich ja nicht verstanden habe, wieso die alten Dinger nicht kompatibel sind, weil die auch teilweise zum guten Preis da sind. Und wenn sie halt dann entsprechend die ganzen Notifications bringen, praktisch wie die Pebble, die halt auch für viele ja auch vollkommen reicht. Du musst ja nicht x Features machen bei so einer Smartwatch. Ja, warum das einfach nicht da ist. Und gestern in einer ruhigen Minute bin ich irgendwie über so einen, wie gesagt, einen Monat alten Artikel gestolpert. Und ich habe hier ja noch ohne Ende Android Wear Watches der ersten Generation, sag ich mal, rumliegen. Und ja, die kann man jetzt auch rückwirkend kompatibel machen. Das ist anscheinend.
Also plötzlich sind all diese Dinger sinnvoll und du nutzt sie täglich.
Also ich habe jetzt die Moto 360 abgedatet und werde die jetzt für eine Woche mit mir rumtragen und gucken, ja, wie da mein Feedback ist. Also das ist mein Testobjekt erstmal. Gut. Das Interessante ist halt, also Google unterstützt das nicht offiziell und ich habe es auch begriffen, warum. Weil der Punkt ist, wenn du jetzt sagst, also die müssen halt Android Wear 1.3 auf dem Gerät haben. Und wenn du jetzt in so einen Elektrofachmarkt gehst deiner Wahl und dir eine Moto 360 zu einem discounted Preis holst, weil ja jetzt schon der Nachfolger im Regal steht und die Dinge abverkaufen und dich freust und die dann zu Hause mit deinem iPhone koppeln willst, dann geht's halt dann nicht. Weil du musst ein Android-Gerät haben, mit dem muss das Teil gekoppelt sein, dann kannst du die Software auf der Smartwatch updaten, dann musst du das zu den Werkseinstellungen zurücksetzen. Und dann kannst du es mit deinem iPhone koppeln. Also das ist ein kleiner Umweg.
Also wie Android, halt basteln.
Ja.
Aber das funktioniert.
Genau, also es hat mich ein paar Stunden gedauert und x-maliges Zurücksetzen, bis ich begriffen habe, dass ich mein Android-Telefon einmal booten musste. Daran hat es gelegen. Und danach ging es eigentlich relativ reibungslos. Und hat ein paar neue Features bekommen. Also auch die Uhr hat jetzt so ein, dass man ständig das Display anhat. Wo ich mal gespannt bin, wie lange der Akku da mitmacht. Also ist ein bisschen abgeblendet, aber ganz schön gestaltet. Man kann keine Apps drauf installieren. Also die Möglichkeit gibt's halt einfach nicht in der iOS-App. Was vielleicht auch mit den Stores wieder zusammenhängt. Also auch mit der Apple-Beschränkung, dass du aus der App halt, wenn du da was, ja,
nicht der verkaufst der
oder nicht verkaufst, genau. Ja, aber ist mir eigentlich auch relativ schnuppe, weil eigentlich will ich die Uhr für Notifications nutzen, so wie früher die Pebble. Und da ist sie jetzt seit gestern Abend im Test bei mir.
Dann dürfen wir gespannt sein, wie du in der Woche darüber sprichst.
Jo.
Oder in welche Schublade das die Uhr landet.
Genau.
Eine Woche bist du auch schon unterwegs, um da gleich im Thema zu bleiben und in die nächste Ecke überzugehen.
Ja, ich mache nur die Wochentests, ne? Länger als eine Woche kann ich auch nicht mehr Sachen merken.
Wenn überhaupt. Ah, dann brauchst du dein 6S jetzt nicht mehr. Ich gebe dir kurz meine Adresse.
Ja. Ah, das 6S, ja. Das ist halt letzten Freitag angekommen. Das war auch zum ersten Mal mit Sternchen, dass ich ein Telefon am Launchtag bekommen habe. Ich hatte halt das erste iPhone damals, als es noch nicht in Deutschland gab. Dann kann ich, das ist vielleicht das Sternchen bei mir. Naja. Aber nichtsdestotrotz, ich hab's halt, also es war reiner Zufall, dass es jetzt da war. Ich bin jetzt nicht mordsgallig drauf gewesen oder sonst was. Aber ich bin ja mittlerweile im Jahreszyklus. Es wird einfach bestellt, egal ob es jetzt gut oder schlecht ist, in Anführungsstrichen. Ich upgrade jedes Jahr und fertig aus. Ich arbeite damit halt auch. Und hab dann auch Spaß, durchaus das Neueste und Beste zu haben. Also Beste in Anführungsstrichen ist ja Ansichtssache. Ja, und dann war es jetzt da und jetzt habe ich eine Woche damit rumgespielt und ich muss sagen, ich bin extremst begeistert von den wenigen Neuheiten, auch wenn sich alles geändert hat.
Was genau? Also was hat dich am meisten
begeistert? 3D-Touch. Force-Touch. Finde ich super. Also da im Endeffekt, da ist auch die Fantasie sehr groß, was sie damit noch machen könnten. Da freue ich mich eigentlich schon richtig drauf. Und nach jedem Update von den Apps tippe ich wieder mit Druck auf allen möglichen App-Icons auf dem Display rum, um zu sehen, passiert da was? Also da bin ich echt gespannt.
Instagram ist da zum Beispiel ein Beispiel.
Ja, gut, die waren ja sofort am Freitag da.
Genau.
Facebook.
Vielleicht ganz kurz erklärt, was die können.
Ganz kurz, Instagram war direkt da, Facebook wurde auch angekündigt, ist aber bis heute noch nicht da. Also der einfachste ist natürlich, also generell die diversen Apps, die das 3D-druckempfindliche Drücken unterstützen, um es mal so zu sagen, die bieten halt eine Art Rechtsklick-Menü an, dass man halt direkt halt auf dem Screen halt nochmal eine schnelle Funktion hat. Bei der Kamera-App zum Beispiel kann man direkt die Kamera starten, ein Selfie machen, also dass man direkt im Selfie-Modus ist und ein Video aufnehmen kann oder Slow-Mo. Genau. So, bei Instagram kann ich, wenn ich halt das, ich nenne es jetzt mal Kontextmenü aufmache, einen neuen Beitrag machen, direkt die Aktivitäten anzeigen, direkt in die Suche gehen oder direkt eine Nachricht schicken. Also ich gehe direkt dahin, wo ich hin will, ohne dass ich erst die App starte und dann im Menü da auswähle. In der App selber, wenn ich in meinem Profil bin, habe ich ja das Raster mit den viereckigen Bildern, egal ob die Bilder, die ich habe, nun quer, hochkant oder Videos sind, sind ja alle in so einem Raster drin. Und wenn ich dort nun mit Druck drauf drücke, dann bekomme ich eine Voransicht des Bildes und wenn ich den Finger wegnehme, ist es wieder weg. Ich verlasse also nie das Menü. Das haben sie auch, wenn ich mich recht entsinne, in der Keynote auch so gezeigt. Und wenn man dann nochmal einmal heftiger drückt, dann poppt das halt auf und dann ist man ganz normal in der Bildansicht mit allen Kommentaren.
Wie schnell warst du da drin, dass du wusstest, wie stark und nicht
genau,
stark
dass du drückst? Das ist jetzt auch das, was mich halt auch begeistert hat, wo ich halt denke, okay, wenn die Lernkurve zu lange dauert, dann verliest du auch schnell die Lust. Da war ich nach einem halben Tag drin.
Ui, ja.
Genau, nach einem halben Tag drin und wie gesagt, die Fantasie, was man damit noch alles machen könnte, sind toll. Es ist eher jetzt die Kopfgewohnheit, also dass der Kopf raffen muss. Achim, willst du ein Selfie machen? Ihre Idee? Kannst du direkt machen.
Kann ja vorkommen.
Ja, kannst du direkt machen. Musst du jetzt nicht erstmal ins die Kamera-App und dann auswählen. Also eher die, wie gesagt, dass der Kopf sich dran gewöhnt, es gibt einen schnelleren, neueren Weg und den auch umsetzt. wenn der Kopf weiß, dass es geht, dann ist es mittlerweile, also bei mir zumindest, in den Fingern im Gefühl drin, wie ich tippe, wie stark und dass es halt schnell geht.
Ich habe ja schon von Anfang an gesagt, dieses 3D-Touch ist ein wahnsinnig mächtiges Feature und von Tag zu Tag durch die Implementierung in die Apps wird es mächtiger werden. Und das wurde von Anfang an unterschätzt und uns stehen noch goldene Zeiten bevor.
Tobi hatte kein MacBook. Achim, du hast auch kein aktuelles MacBook, nee, wo das Force Touch. Hm. Weil ich habe gerade heute wieder mal ein bisschen mit rumgespielt im Apple Store in Zürich. Eben, es ist eine ungewohnte Sache, vor allem eben, dass man dran denkt, dass man da auch anders drücken kann. Aber ich glaube schon, das macht dann richtig Spaß, wenn man es hat und weiß zu bedienen.
Ja, und auch halt auch, dass der Screen halt so ein Feedback gibt, so das kurze Vibration, auch das enttäuschende Doppelvibrieren, wenn nichts verfügbar ist, das ist schon irgendwie toll. Also das gefällt mir richtig gut.
Da. Ja, was gibt's sonst noch
für Funktionen? Bleiben wir nochmal kurz einen Moment da. Ich habe das halt auch anderen Leuten gezeigt, weil ich auch wirklich begeistert bin da, über die Funktion. Also auch Leuten, die keinen iOS nutzen, die dann auch erstmal sagen, ja, ist ein Rechtsklick, haben wir auch. Ja, also im Prinzip gebe ich denen ja recht. Also weil der Punkt ist, als erstes hast du jetzt diese Kontextmenü-Funktion, wo ich sagen kann, okay, das kannst du auch technisch auch anders umsetzen mit einem längeren Druck, der halt hier im iOS halt die Dinge halt zum Vibrieren bringt, zum Löschen.
Löschen.
Ja, könntest du natürlich auch umsetzen. Aber am Ende des Tages, du hast eine dritte Möglichkeit, eine dritte Ebene. Tippen, getippt halten und Druck in verschiedenen Varianten. Also. Ganz beim Tobi halt. Das wird noch echt schön und spannend und lustig, freue ich mich drauf. Was ich dann auch entdeckt habe, was es aber auch wohl anscheinend beim iPad Air 2 gibt, wie mich einer auf Twitter darauf hingewiesen hat, einfach nur durch iOS 9, aber auf keinem anderen Gerät, außer auf dem 6S und 6S Plus und auf dem aktuellen iPad Air 2, ist, dass du aus der Tastatur mit Force Touch oder mit 3D Touch ein Trackpad machen kannst.
Für den Mac?
Nee, für dein Telefon. Wenn du hier deine Mail schreibst und dann irgendwo rein musst, dann musst du nicht mehr mit dem Finger über die Buchstaben und dann gucken und versuch mit der Lupe, dass du da hinkommst, wo du willst. Du drückst einfach mit Druck auf die Tastatur unten und hast dann einen Mauspointer und kannst dich genau da rein manövrieren, wo du was tippen willst.
Das kannst du auf dem iPad auch ohne Force Touch, dann nimmst du einfach zwei Finger.
Das habe ich ja gerade gesagt. Auf dem iPad also R2 aber nur. Soweit ich weiß.
Nee, ich glaube, das geht auch bei dem R1. Bei dem iPad R2 geht nur der Splitscreen, was bei dem normalen R nicht geht. Also, okay. Ich glaube, das geht auch bei dem alten R.
Okay, aber dann ist die Grenze zumindest das R. Es geht nicht auf den normalen iPads das geht auch nicht auf dem iPad Mini. Das habe ich alles schon probiert.
Aber ich probiere das nochmal aus. Ich habe ja dieses veraltete Gerät hier und da werde ich das nochmal ausprobieren, ob das wirklich stimmt. Aber ich glaube, wenn du zwei Finger nimmst, kannst du dann navigieren und kannst dann an der Stelle hinscrollen im Text, wo du hin willst und musst dann nicht irgendwie über Umwege gehen sozusagen.
Ja. Also ich habe das halt, wie gesagt, hat mir einer auf Twitter darauf aufmerksam gemacht, das wäre auch iOS 9 und ich so, nee, es geht nicht und tralala und dann hat er halt auch ein Video mir geschickt und das sieht halt auch gleich aus, also letztendlich wie sich unten die Tastatur auch verändert. Oder sehr ähnlich. Aber halt auf einem iPhone 6S. Also wenn du halt das auch wirklich in einer Hand hast und du tippst unten mit dem Daumen, dann kannst du halt, du brauchst auch nur den Daumen. Mit ein bisschen Druck, dann kannst du oben manövrieren im Text an die Stelle, weiter tippen. Super. Also so wirklich, und das ist mir relativ sogar sehr schnell auch in den Kopf gegangen, dass ich die Funktion auch nur wirklich aktiv nutze beim Tippen.
Das ist ja auch eine Workflow-Optimierung ohne Ende.
Ja, die Live-Bilder, ja, das ist dann auch eher mehr ein Gimmick, glaube ich.
Ah, da waren wir wieder. Was genau ist das schon wieder?
Der nimmt dann bei Fotos ein paar Sekunden davor, ein paar Sekunden danach auf, speichert das aber trotzdem als JPEG oder whatever ab, also dass es auch ganz normal weitergearbeitet werden kann. Aber solange es du auf dem Telefon hast und wahrscheinlich auch, wenn ich mich recht entsinne, auf dem El Capitan in der Foto-App, hast du halt immer noch so eine kleine Mini-Animation drin, dass wenn du halt ein Foto machst von deiner Liebsten mit langen Haaren, wie sie da am See mit wehenden Haaren steht, dass die Haare sich so ein bisschen bewegen und man kann es dann am im Screen auch als Hintergrund, im Startscreen als Hintergrundbild nehmen. Und wenn man es dann anfasst, dann bewegt sich. Das ist dann, ja, wie gesagt, mehr ein Gimmick. Ich habe es jetzt einfach ein paar Mal ausprobiert. Und man muss halt auch dran denken, dass man davor halt diese 1, 2, 3 Sekunden aufnimmt, danach eben auch. Weil in den meisten von meinen Live-Bildern ist am Ende, am Anfang noch ganz nett, und am Ende ist es halt immer, dass ich das Telefon irgendwie wegziehe. Ja, das ist üblich. Also das Foto machen, dann ziehst du es weg und was anderes. Also man muss schon mitdenken, und ist eine Funktion, die kannst du dann an- und abschalten. Und als ich ein Bild mal in Foto, in Photoshop nicht. Das wäre auch Blödsinn. Als ich ein Bild nämlich auf dem iPhone bearbeiten wollte, also den Ausschnitt ein bisschen ändern wollte mit der normalen Bearbeitungsfunktion, da hat er mich auch darauf hingewiesen, dass wenn ich das jetzt bearbeite und ein bisschen anpasse, dann würde halt auch die Funktionalität von dem Live-Bild halt verloren gehen. Was auch logisch ist, mehr oder weniger, und auch in Ordnung.
Gut, next feature.
Ja, Siri. Siri und ich, wir machen einen neuen Versuch, nachdem wir uns ja lange, lange Jahre nicht verstanden haben und aneinander vorbeigelebt. Jetzt verstehen wir uns jetzt zumindest im Bett. Gut. Also gut als Einleitung, ne?
Siri und Achim verstehen sich im Bett.
Weil Siri kann man jetzt genau wie auf den Moto X-Geräten Google Now, kann man jetzt einfach jederzeit mit Hey Siri ansprechen und mit ihr reden.
Also ohne Strom connect.
Genau, eben, ohne Strom, was halt bislang immer maßgeblich war. Und das heißt, wenn ich ins Bett gehe, benutze ich das iPhone als Wecker und manchmal stecke ich dann Strom, manchmal nicht, je nachdem, ob es brauche oder nicht, weil das Kabel liegt in der Ecke, musst du dich rüberbeugen. Ich schmeiß halt das Telefon einfach auf den Nachttisch oder auf die andere Bettseite. Und ja, dann sage ich, hey Siri, stell mir den Wecker für morgen um so und so viel Uhr. Und zack, hat es gemacht. Also seit das 6S im Haus ist, habe ich jetzt jeden Tag Siri beauftragt, mir den Wecker zu stellen. Das einzig Doofe ist, dass sie ja immer einen neuen Wecker erstellt und ich gestern erstmal damit beschäftigt war, 5 Wecker wieder zu löschen.
Also jedes Mal, auch wenn du wieder die gleiche Zeit nimmst,
ja,
macht sie einen neuen Eintrag. Ja. Gut, es ist ja bald Zeit, dass 9.0.3 kommt.
Naja, aber das finde ich halt auch eine super Funktion. Das bringt echt einen Mehrwert. Auch wenn es auf dem Tisch liegt, ich hier auf dem Sofa sitze, frage ich halt Siri nach dem Wetter. Das liest sie mir ja auch vor. Das ist eine schöne Rückmeldung. Finde ich super.
Obwohl die Qualität der Wetter-App, die serienmäßig eingebaut ist, wirklich zu wünschen übrig lässt. Stichwort Genauigkeit, Stichwort Vorhersage etc. Also das nur mal so am Rande.
Ja, also mir reicht da auch eine Benchmark. Ja. Also der verdrückt sich ja nicht zwischen halt 20 Grad und 2 Grad.
Nee, aber ob jetzt wie intensiv der Regen ist, wann Regen kommt, ist ja, also die Genauigkeit, auch die Gebietsvorhersage, kannst du alles vergessen bei der serienmäßigen App.
Das ist doch ganz einfach, wenn sie sagt Regen, dann gehst du nicht aus dem Haus.
Ja, gut, okay, vielleicht bin ich,
ich weiß, was du meinst,
Tobi. Ich weiß, was du meinst. Wetter-Apps ein bisschen zu sensibel, aber okay, das ist ein ganz anderes Thema.
Genau. Gibt's auch was dir nicht gefällt, Achim?
Nö. Ich meine, gut, das Design gefällt mir nicht. Das gefällt mir aber, hat mir beim Sechser auch schon nicht gefallen. Aber mein Gott. Das ist halt so.
Ist dann beim 7er vielleicht neu.
Ja.
Oder ziemlich sicher.
Ja, das ist einfach nur eine persönliche Präferenz. Also ich finde die meisten iPhone-Designs nicht so schön, ehrlich gesagt.
Was war denn dein Lieblings-iPhone vom Design?
4S.
Das 5er.
5er?
Also im Design, das ist in der Kombination, das 5S war ja relativ ähnlich. Das 5S hatte aber kein so ein tiefes Schwarz, wie das 5er hatte. Das 5er hatte auch mit dem Chromrahmen, also nicht Chrom, also mit dem Metallrahmen drumherum, dunkel und dann schwarz, fand ich echt schön. Egal wie praktikabel das war, weil es halt auch mordsmäßig zerkratzt war. Aber
also insgesamt bist du happy mit deinem neuen Telefon?
Ja, sehr.
Und Siri im Bett?
Ja.
Schön.
Genau, ich versuche jetzt auch, mir Mühe zu geben, halt ihr Wörter beizubringen, und vielleicht klappt es ja diesmal mit uns beiden.
Wie nennt sie dich?
Mich nennt sie Achim.
Ah, ja, mich nennt sie Meister. Deshalb Frage.
Ja, gut, hat ja halt jeder seinen eigenen Fetisch, ne?
Genau. Ja, das wissen ja viele Leute gar nicht, dass man Siri sagen kann, wie sie einen nennen soll. Und dann gibt es Podcasts, bei denen plötzlich rauskommt, wie sie genannt werden.
Ja, ja.
Tobi hat es gehört.
Ich habe es gehört, ja.
Musste ich grinsen. Ja, gibt es noch was zum iPhone 6S zu sagen?
Ja, also kameramäßig habe ich jetzt noch nicht viel gemerkt, irgendwie, dass es besser oder schöner ist mit den besseren, mehr Pixeln.
Die Frontkamera überhaupt nicht, weil das ist ja markant,
ja,
die Steigerung.
Ich habe jetzt aber noch nicht so viel geknipst. Also mir ist es nicht großartig aufgefallen, auch bei den Frontbildern. Aber muss auch fairerweise dazu sagen, dass ich halt oft auch im Dunkeln geknipst habe, wo es ja generell nicht so der Brüller-Ästhetik-Qualität. Und selbst wenn es eine Verbesserung ist, fällt sie mir auch nicht so auf.
Naja, aber gerade im Dunkeln, weil sich ja das Display als komplettes, als kompletten Blitz verwendet.
Den musst du aber dazu schalten.
Ah, das machst du halt nicht serienmäßig, okay. Hast du schon ausprobiert?
Du kannst ja automatisch schalten, also Blitzfunktion. Und ich habe halt generell den Blitz immer ausgeschaltet gehabt und habe das im Kopf noch nicht verinnerlicht, dass das jetzt vielleicht Sinn macht, den mal bei den Selfies hinzuzuschalten.
Also hast du noch nicht diese Funktion getestet?
Ich habe, glaube ich, einmal gemacht, aber das war eher auch bei hellerem Licht, da hat es jetzt nicht viel gebracht.
Okay.
Berichte uns das nächste Mal davon, lieber Rachel. Ja, klar.
Gerne.
Wollen wir zum nächsten Thema übergehen?
Ja, mach mal.
Wir haben ja noch ein paar. Amazon hat den Chromecast und die Apple TV verbannt. Ich meine, ersteres könnten wir ja noch verkraften.
Ja, es ist.
Was ist da passiert?
Was ist passiert? Du hast es ja schon vorgelesen. Im Endeffekt sagt dieser Satz ja alles aus. Sie haben es aus dem Portfolio rausgenommen.
Genau, aber der Grund war nicht.
Letztendlich haben sie ihre zwei Marktbegleiter aus ihrem eigenen Store genommen. Ja, das können die ja gerne tun. Es ist Hausrecht und das haben sie umgesetzt sozusagen und gut ist. Es ist eigentlich kurz und knapp abgehandelt.
Die Erklärung hat die der Achim auf dem Schirm.
Ja. Also, und ich finde es halt nicht so hundertprozentig korrekt, weil ich keinen richtigen Sinn drin sehe. Also die Argumentation ist schon weit hergeholt, finde ich. Es geht halt um Prime Video.
Eben Kindergarten.
Ja, es geht um Kindergarten. Ich habe Kindergarten verstanden.
Ah, ja.
Es geht halt um Prime Video und die sagen halt, Prime Video ist so stark und super und ist ein integraler Bestandteil von Amazon. Und die Produkte, wenn es um Streaming geht, dann erwartet der Kunde auch, dass Prime Video ist. Und Chromecast und Apple TV unterstützen das halt nicht. Und deswegen halt würde man das halt rausnehmen, damit der Kunde da auch nicht irgendwie Produkte kauft, wo er denkt, er könnte Amazon auch streamen und dann nicht streamen kann. Was gleich?
Er kann ja nicht die App und dann Airplay und so weiter.
Aber die Argumentation ist gar nicht so schlecht, weil du musst davon ausgehen, dass da natürlich auch Kunden Dinge kaufen oder auch gerade so sich so ein Streaming-Device kaufen wollen, die absolut keine Ahnung haben oder die sehr wenig Ahnung haben. Und die könnten natürlich davon ausgehen, oh, Apple TV könnte ja kompatibel sein, ist es aber nicht.
Ist es ja auch, über die Airplay.
Ja gut, das ist ja schon um die Ecke gedacht, das würde ich jetzt auch nicht anführen als Argument. Aber der Punkt ist ja halt, ja, könnte, dann muss man halt sich aber auch schlau machen. Ich meine, könnte ich jetzt bei vielen anführen, weil ansonsten kann Amazon doch jetzt eigentlich auch alle E-Book-Reader rausnehmen, oder? Die keine Kindle-Bücher.
Und alle Smartphones.
Anzeigen. Ja gut, Smartphones haben ja die Kindle-App im Regelfall. Damit ist das, also da ist die Logik da. Aber zum Beispiel die ganzen E-Book-Reader, die können alle keine Kindle-Bücher anzeigen. Da gibt's auch keine Kindle-App für. Das ist die gleiche Logik.
Vielleicht fliegen die nächstens auch raus.
Ja. Vielleicht sind sie noch gar nicht drauf gekommen. Vielleicht solltest du mal eine E-Mail schreiben.
Was habe ich davon?
Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es einen Einkaufsgutschein.
Yippie.
Und gerade wo ich mir das neue Apple TV kaufen wollte. Mein Gott, ey.
Ja, aber doch nicht bei Amazon. Geht ja jetzt sowieso nicht mehr.
Ja, eben. Ja. Also ich kaufe es da, wo es am günstigsten ist. Da bin ich auch billig zu haben.
So sieht's aus.
Werden wir bald rausfinden, wo das dann ist. Das kommt ja Ende Oktober, wenn ich richtig im Kopf habe. iFixit wurde getadelt. Zu Recht, glaube ich, oder?
Ja, da bleiben wir beim Thema wohl. Weil sie das Apple TV auseinandergenommen haben.
Das neue.
Genau. Und das haben sie ja nur gekriegt, weil sie ein Entwicklerkonto hatten und Entwicklergeräte rausgeschickt worden sind. Und dafür gibt es ja auch Regeln und ein NDA. Und den haben sie ja nach allen Regeln der Kunst missachtet.
Missachtet. Ich
sag mal. Gebrochen im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
NDA, für die es nicht kennen, wir haben es ja auch immer wieder mal im Thema, da unterschreibt man halt gewisse Dinge, wie dass man zum Beispiel vor dem offiziellen Release keine Bilder davon schießt, dass man keine Dinge darüber erzählt und keine Printscreens und weiß ich nicht was alles macht. Und wenn man sich daran halt nicht hält, an das, was man unterschrieben hat oder digital zumindest angeklickt hat, dann muss man auch damit rechnen, dass man einen auf den Finger bekommt.
Ja, und auch gerade so ein extrem großes Portal wie iFixit, dass das natürlich bei Apple sofort auf dem Radar steht, das ist doch ganz klar. Ich meine, wenn das jetzt irgendein Podcaster macht, ich habe letztens einen Podcast gehört, der hatte auch so ein Developer-Account und hat Apple TV bekommen und hat darüber berichtet und hat kurz was darüber erzählt, das werden die gar nicht mitkriegen bei Apple. Aber bei iFixit ist natürlich was ganz anderes, ne?
Da gehen die Bilder natürlich dann jeweils um die Welt, weil die sind ja immer die ersten oder ziemlich die ersten, die neue, nicht nur Apple-Produkte, auch sonstige Produkte komplett auseinandernehmen und auch da Dinge dann erfahren, die wir vielleicht nicht ganz so mitbekommen würden sonst.
Und ich verstehe, also im Endeffekt eben, was heißt, ich verstehe es nicht, wahrscheinlich ist es halt auch kalkuliert. Also A, ich glaube, wir sind uns da alle einig, das ist korrekt, dass Apple denen jetzt den Entwickler-Account entzieht und fertig aus. Weil ich meine, also A, sind sie schon mal gar keine Entwickler, da fängt es schon an. Und B, selbst wenn sie so tun, als ob sie welche sind, dann müssen sie sich an die Regeln halten, wenn sie das Ding unterschreiben.
Genau, also Entwickler sind sie doch in dem Sinn, sie haben eine eigene App, wo man nachschauen kann, wie man zum Beispiel ein MacBook auseinandernimmt.
Die
ist
jetzt aus dem Store rausgeflogen.
Und die haben sie jetzt eben nicht mehr.
Genau. Und die haben sie auch nicht mehr aktualisiert in den letzten Wochen und Monaten, weil sie halt eher auf ihre mobile Webseite gehen wollten.
Genau, sie wollten den mobilen Dienst, also die Webseite fördern, ja. Und das ist natürlich von ihrer Seite hier gute, Promo für ihre mobile Webseite. Weil die sind mittlerweile, glaube ich, einfach zu groß, als dass sie Angst haben müssten, dass sie jetzt bei Apple raus sind.
Genau, und die sind halt eine Webseite, in Anführungsstrichen. In die App halt, ich meine, selbst meine Webseiten, die ich teilweise habe, die haben ja auch Apps. Weil Apps kann ja auch jeder dann machen oder ganz billig und sonst was. Also gerade für eine Webseite als mit so einem Wrapper rum. Die sind halt einfach, ich meine, das ist halt eine Webseite, die braucht auch gar keine App.
Ja, also von daher ist es verständlich, dass Apple sich so benommen hat, mehr oder weniger.
Und ich habe auch, glaube ich, mal so mir Kommentare durchgelesen unter diesen Berichten dazu. Da war halt auch mehr oder weniger auf 20 Kommentare, die sagen, ja, so ist es halt, ihr habt euch nicht dran gehalten, fällt ihr aus. Dass einer sagt, ui, böse Apple, was soll das? Wir wollen das doch wissen und verbergt was. Wo ich dann denke, mein Gott, ihr versteht das auch nicht, worum es da geht.
Da gab es aber genügend davon, nicht nur einer, ja.
Also gefühlt habe ich halt so einen 20:1 Schnitt gehabt, was ich schon ganz gut fand. Weil es natürlich populärer ist, eher auf Apple da drauf zu hauen, als auf iFixit.
Logisch, gibt mehr Klicks. Aufschrei gab es vorgestern, Tobi, auch als eine neue App rauskam, eine neue Version von der App.
Nee, was heißt Aufschrei? Wir haben lange genug gewartet.
Ja, aber der Aufschrei war ja, die frechen Entwickler, die gemeinen Diebe, die ganz bösen, bösen Menschen haben 5, zumindest Franken, ich weiß nicht, wie viel es in Euro waren.
4,99 €, ja.
Mein Gott, die Diebe.
Aber das Kuriose ist, erst schimpfen sie alle drauf, wie so ein kleiner Rohrspatz, und dann kaufen sie es doch. Also, ich sage mal, du kommst ja auch eigentlich nicht dran vorbei, wenn du einen vernünftigen Twitter-Client auf iOS haben willst. Nach meiner Meinung und nach meinem persönlichen Empfinden ist es der beste Twitter-Client für iOS.
Ich kaufe ihn übrigens gerade.
Ich habe ihn gestern gekauft. Seit langem wieder mal möchte ich mich das drauf einlassen. Vor allem, aktuell ist es ja noch, glaube ich, 50%, Tobi.
Ja, er wird ja teurer. Ja. Mhm.
Genau. Und das Zweite, was ich dieses Mal cool fand, weil letztes Mal, habe ich auch nichts dagegen, aber es ist eine Universal-App. Hier zahlt man nur einmal für iPhone und iPad. Und deshalb dachte ich, ich greife wieder mal zu und ich meine, ja, 5 Franken, die haben die komplette App komplett neu geschrieben, neu designt, neue Features eingebaut, Statistiken und alles Mögliche damit reingemacht. Hallo, liebe Leute. Das kostet Geld, sowas zu tun. Ja, ihr arbeitet ja auch nicht kostenlos.
Die Entwickler, die setzen sich da auch nicht dran und machen das für Luft und Liebe.
Das Recht auf lebenslange App-Updates kostenlos, das gibt's einfach nicht.
Es ist ein Major-Release, also was soll der Scheiß?
Ich habe es ein bisschen ausprobiert. Tobi, was ist so dein erster Eindruck?
Extrem schön, extrem performant, finde ich. Also gefühlt wesentlich fixer, schneller als die alte App. Mhm. Was mir gut gefällt, das gab es auch in der vorherigen App schon, das ist jetzt keine, der Night-Modus gefällt mir sehr gut. finde ich besser als diese klassische Ansicht, als wenn der da so eine riesengroße weiße Fläche entgegenstrahlt. Also ich nutze das Ding im Night-Modus auch tagsüber, finde ich deutlich angenehmer für die Augen. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich sehr viel auf Twitter unterwegs bin und ja, wahrscheinlich ist mein Hauptscreen ist, mehr oder weniger.
Neben Instagram?
Ja, aber da gibt es leider keinen Night-Modus. Ich bin begeistert, auch die Statistikfunktion finde ich sehr interessant und sehr gut, dass du halt auswerten kannst, wie so die einzelnen Tweets verteilt worden sind, wie so die Reichweite ist. Da gibt es eine kleine Grafik dazu, eine kleine Balkengrafik im unteren Feld des jeweiligen Tweets. Das finde ich auch sehr gut aufbereitet. Es ist einfach ein runder Client und ja, es gibt nichts Vergleichbares im Moment, finde ich.
Habe ich das richtig gesehen? Die Statistikfunktion funktioniert aber erst ab dem Zeitpunkt, wo man die App installiert hat. Also natürlich nicht rückwirkend, weil die Daten ja nicht haben. Oder habe ich den gestern einfach, weil alle die neue App
haben? Ich habe soweit gar nicht zurückgescrollt. Ich habe das nur auf die letzten Tweets mir angeschaut. Aber ich glaube, das geht nur auf die aktuellen Tweets. So viel wie ich weiß. Müsste ich mal gucken.
Ja.
Müsste ich mal
eben, was ja eigentlich auch Sinn
zurückscrollen.
Macht.
Also ich habe das gerade installiert, ich habe es gerade gekauft, ne? Als wir gesprochen haben, habe ich ja gesagt. Also ich habe zumindest halt auch hier zumindest die Infos über Favorites und Retweets unter den ganzen Tweets und halt auch ein Balkendiagramm, was zurückgeht bis Sonntag bis Freitag.
Spannend, weil gestern hatte ich gar nichts drin und heute sind es jetzt genau die Tweets, die ich gestern und heute noch rausgelassen habe.
Also ich habe halt 7 Tage zurück.
Nehmen Sie die Zahlen also von Twitter, das sind keine eigenen.
Ja, das macht ja auch besser. Sinn. Und was natürlich blöd ist, halt der Paul hier, der Entwickler da von Tweetbot, ich meine, es ist natürlich auch ein Vogel, jetzt meine ich jetzt durchaus im positiven Sinne, mit dem kannst du ja bei Twitter immer zoffen, wo ich es dann auch zu sympathisch finde, dass er sagt, Android-Version macht er nie im Leben, finde das scheiße, will er nichts mit zu tun haben, wo ja auch seit der ersten Tweetbot-Version Leute danach fragen. Und da gab es eine Diskussion, ob er denn auch hier, weil wir gerade im Thema waren, 3D Touch auch was macht und unterstützt. Wo er ja gesagt hat, da muss ich mir erstmal einer ein Gerät schicken zum Testen und hin und her. Deswegen als erstes, was ich jetzt ausprobiert hatte, war, ob es halt irgendwas passiert. Aber leider nicht.
Schade.
Ja gut, dass er nichts für Android machen will, das kann ich verstehen. Also.
Ja, ist ein Haufen Arbeit.
Jetzt mal, er ist iOS-Entwickler und
eben, ist ein Haufen Arbeit.
Die seine Kompetenzen liegen halt im iOS-Bereich. Er müsste jetzt im Endeffekt einen Entwickler noch einstellen für Android. Oder müsste sich das noch aneignen, das ganze
andere. Ja, wo aber nicht dagegen spricht, weil ich meine, ich glaube halt auch bei den Preisen, die er ausruft und auch jedes Mal charged, was ja auch richtig ist, der verdient, glaube ich, schon gutes Geld und der könnte halt auch einen wirtschaftlichen Case daraus bilden, halt einen Android-Entwickler einzustellen und das Ding auf Android rauszuhauen und Geld zu verdienen.
Aber die Frage ist, ob die Android-Community überhaupt bereit wäre,
ich glaube ja, so Tobi, viel Geld auszugeben. Du hast jetzt ein Weilchen lang kein Android-Device mehr, aber Tobi, die Apps auf Android, die sind einfach awful. Also hässlich.
Ja, sie sind hässlich, aber wenn jetzt der gute Mann sagt, ich nehme 10 Euro für die Android-Version oder 9,99 €, ob die Community dafür bereit wäre, das zu bezahlen, das ist auf Android, das ist die Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß da.
Die Twitterer sind ein spezielles Völkchen, Tobi.
Ja,
das ist ein bisschen anders.
Ich weiß es nicht. Ich weiß damals noch mit Falcon Pro, was da von der Diskussion durchging. Oh, das ist ja auch so teuer das war ja, glaube ich, bei 3,49 € oder so.
3,29, 3,49, genau sowas rum.
Das war ja noch deutlich unter Tweetbot. Und da haben sie auch schon alle rumgemeckert. Und es war ein super Twitter-Client auf Android.
Ja, Anführungsschlusszeichen.
Ende. Im Rahmen der Möglichkeiten, die dort gegeben sind, sagen wir es mal so.
Genau, genau. Gibt es sonst noch was zu Tweetbot zu sagen? Oder ich glaube, langsam können wir den Podcast schließen.
Okay, ich sehe gerade, du hast dein letztes Thema rausgenommen.
Ich habe das, weil das ufert aus.
Ich glaube, das könnte zu weiteren Diskussionen führen, ja.
Genau, ich nehme das gleich rüber in die nächste Folge. Ja. Können wir dann angucken. Hat der Achim noch irgendwas aus Twitter mitgenommen?
Nö, da gab es nichts.
Heute komplett ruhig, genau. Tobi, hast du noch irgendwelche Breaking News aufgeschnappt, die heute Abend rausgekommen sind? Es gibt ein Skype-Update für iOS 9. Ja, vielleicht kann da der Achim ausprobieren, ob die auch eine 3D-Touch-Möglichkeit integriert haben. Und wenn ja, Warum? Mit was? Wie?
Und wann so gab es das denn, das Update?
Vor wenigen Minuten, halben Stunde, dreiviertel Stunde.
Weil ich habe gerade, als ich den Tweetbot runtergeladen habe, alle Updates gefahren.
Eben vor einer Dreiviertelstunde, seit einer Dreiviertelstunde zeigt es mir an. Google Fotos, Slack und Dropbox haben auch Updates bekommen.
Und Slack hatte ich auch dabei. So. Gucke ich mal eben.
Gut, und Netflix. Sehe ich gerade. In dem Sinne bedanke ich mich doch bei dir, lieber Tobi.
Ich bedanke mich bei euch beiden, bei der Live-Hörerschaft und bei der zeitsouveränen Hörerschaft.
Und ich bedanke mich bei einfach allen. Und ganz besonders bei Apple für das ganz tolle iPhone neu.
Bist du da auch investiert?
Nee. Nicht. Da bin ich leider vor 8 Jahren raus.
Stimmt, das hatten wir ja mal.
Ich überlege mir gerade bei Volkswagen aktientechnisch einzusteigen. Da kann man jetzt günstig einsteigen.
Das ist immer so, im Tiefpunkt sollte man einkaufen, weil ich glaube, hab's noch nicht verfolgt, aber irgendwas war da bei denen.
Ja, das Thema hat. Lassen wir jetzt doch lieber ruhen.
Genau. In diesem Sinne, auch dir, lieber Achim, vielen Dank. Und der Hörerschaft, die so fleißig kommentiert, die uns über Social Media irgendwie torpedieren, anschreiben, was auch immer. Ihr dürft uns auf Facebook, auf Twitter, auf Google Plus, wo auch immer folgen, unseren persönlichen Instagram-Accounts und uns bespenden.
Bespenden, ja.
Mein Gott, Deutsch lässt nach, wenn es überhaupt mal da war. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank und wie immer, morgens, mittags oder abends, euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Tschüss.
Hört mehr Geek Talk.